Ja, meine Damen und Herren, es ist 16 Uhr.
Ich möchte Sie alle ganz herzlich zur heutigen Sitzung des Ausschusses für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ordnung begrüßen. Und bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, möchte ich Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Am gestrigen Tage ist im Alter von nur 32 Jahren ein Kollege der Berufsfeuerwehr nach schwerer Krankheit verstorben. Er hinterlässt eine junge Familie, hinterlässt Angehörige, die um ihn trauern, und auch Kolleginnen und Kollegen bei unserer Berufsfeuerwehr, die immer noch nicht fassen können, dass der Kollege, der noch gar nicht so lange da war, jetzt auf jeden Fall nicht mehr wiederkommt. Im Namen aller Mitglieder des Ausschusses für Feuerwehrkatastrophenschutz und Ordnung möchte ich unser Mitgefühl ausdrücken und um einen kurzen Moment der Stille bitten. Vielen Dank. Ihnen allen noch einmal ein ganz herzliches Willkommen. Ein besonderer Gruß gilt Herrn Kaspersinski vom Johanniter-Unfalldienst, die uns heute hier beherbergen. Vielen herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Ich darf kurz die Formalien zu Beginn abhandeln. Die Sitzung hiermit eröffnen. Christian Formelett ist eingeladen worden. Darf fragen, ob es Anmerkungen zur Tagesordnung gibt. Ich hätte eine, nämlich die Bitte oder den Vorschlag, dass wir die Anfrage 7.3 der BIPs-Fraktion zum entsprechenden Tagesordnungspunkt 4 mit einsortieren, dass wir die im Rahmen unserer Beratung Top 4 dann gleich mit abhandeln. Gibt es andere Anmerkungen? Das ist nicht der Fall, dann verfahren wir so. Darf aufrufen die Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 1. März diesen Jahres. Gibt es dazu Anmerkungen? Das ist nicht der Fall, gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen, nicht der Fall, einstimmig so. Beschlossen, Top 3 die Mitteilung. Und hier, Herr Kaspersinski, darf ich Ihnen schon das Wort geben. Nochmals herzlichen Dank für die Gastfreundschaft.
Ja, auch herzlich willkommen im Ortsverband Braunschweig bei den Johannitern. Ich bin der Gastredner heute dabei. Der Hauptredner, Herr Henning Tauscher, der Fachbereichsleiter für die Einsatzdienste im Ostverband. Ich will auch keinen langen Vortrag halten, sondern einfach mal oben abmachen und zeigen, was die Johanniter hier in Braunschweig so leisten. Zu mir, ich bin Sven Kaspersinski, ich bin der Rettungswachenleiter hier in Braunschweig. Ich bin natürlich auch im Katastrophenschutz regional und überregional eingebunden. Und das ist mein Hauptthemenfeld. Ja, was machen die Johanniter in Braunschweig? In der nicht zuständigen Gefahrenabwehr, das ist einmal der Rettungsdienst, der erweiterte Rettungsdienst, der Katastrophenschutz, und wir unterhalten hier im Ortsverband auch eine Rettungsgemischstaffel. Der Rettungsdienst, der Eröffnung des Neubaus der Rettungswache 2022 hier am Standort, das ist die erste Rettungswache, die nach DIN-Norm gebaut wurde. In diesem Bereich, manchmal sagt man, es ist relativ groß, aber die alte Wache war relativ klein, als wir hier hergezogen sind. Hatten wir nicht so viele Mitarbeiter, da hatten wir 14, jetzt sind wir bei 40 Mitarbeitern und 6 Auszubildende. Da waren die Räumlichkeiten bei 2014 etwas klein. Somit war halt irgendwann zwingend auch der Neubau erforderlich. Momentan verfügen wir hier im Standort über zwei Rettungswagen, zwei Krankenwagen plus diese Werbefahrzeuge, die unter uns in der Halle stehen. Und ab und zu mal bunt, nicht wundern, das ist die Abflussanlage der Halle. Wir haben hauptsächlich 40 hauptamtliche Mitarbeiter, die wir haben. Im erweiterten Rettungsdienst, wo wir tätig sind, vorhanden Betrieb einer Patientenablage für die Massenanzahl von Verletzten. Wir beziehen zusammen 4 Einsatzfahrzeugen, die wir haben. Material zur Versorgung von 25 Patienten nach rettungsdienstlichen Versorgungsstandard. 25 Ehrenamtliche mit rettungsdienstlicher Qualifikation stehen hier zur Verfügung. Und weil auch im Bereich Notfallsanitäter im Ehrenamt sehr schwierig ist, da Nachwuchs zu gewinnen und die Ausbildung nicht mehr so wie früher mit Rettungssanitätern oder Assistenten gibt, unterstützen wir dienstfreies hauptamtliches Personal im Behandlungsplatz. Im Katastrophenschutz sind wir auch tätig. Mitwirkung gemeinsam mit einem 4. Betreuungszug der Stadt Braunschweig mit einem Zugtrupp, den wir hier unterhalten, zusammen mit dem ASB und einer Sanitätsgruppe, die wir haben. Des Weiteren haben wir eine Unterstützungskomponente, die Patiententransportstaffel bei Notfallkarte. Dazu stehen uns ca. 33 ehrenamtliche Einsatzkräfte zur Verfügung. Nach Rettungsdienst, das letzte, die Rettungshundestaffel, das ist halt immer so was Besonderes. Einsatz der Berlin-Suche im gesamten Gebiet des Regionalverbands Saas-Weide, das geht halt von Lüneburg bis Goslar runter und in die Harzregion hinein. Es sind alle ehrenamtliche Kräfte, 15 Messer, 12 Rettungshunde, zum Teil noch welche in Ausbildung. Dieses Ganze ist 100% spendenfinanziert, das heißt, es sind keine Gelder, auch die Einsätze sind keine Gelder, das ist eine rein ehrenamtliche Tätigkeit, auch die mit unserer Satzung. Die Einsätze sind generell immer kostenfrei. Wir haben zwei Einsatzfahrzeuge und ein Anhänger steht uns dann zur Verfügung. Und somit ist das eigentlich das unsere Satzungsmäßige Aufgabe, ist eine rein ehrenamtliche Tätigkeit, die man die kennt bei der SOH, wo es ja auch kein Geld gibt. Das war schon.
Vielen Dank, Herr Kastler, nicht nur für diesen Kurzabriss, sondern grundsätzlich vielen Dank vielleicht stellvertretend für alle, die ehrenamtlich, aber auch hauptamtlich bei den Johannitern tätig sind und damit ja eine feste Säule für die Sicherheit in unserer Stadt sind. Es gibt mindestens eine Nachfrage, nämlich von Frau Arning.
Ja, das mit der Rettungshundestaffel, das fand ich jetzt sehr interessant. Können Sie mal sagen, wofür die genau jetzt in diesem Bereich hier, also ich habe immer gesehen, was für Rettungshunde also, in den Alpen, wo Schnee liegt und so.
Also unsere Rettungshunde sind für die Flächensuche ausgestattet, ausgebildet. Wir suchen halt vermisste Personen im Eis aus dem Eisenheim, das ganze Gewürfe in dem Bereich. Die Kollegen vom THW zum Beispiel haben Trümmerhunde, die Trümmer suchen können.
Also ich kriege dann so eine Geruchsprobe und dann gehen die los und suchen die.
Genau, also, okay. Die Pferde auch, der wird mit Quadranten, werden mit mehreren Hundestacheln zusammen große Gebiete abgesucht. Bei den Leuten kommen wir die Drohnentechnik dazu, die uns halt auch unterstützen.
Herr Dr. Dinkel.
Irgendwann vor langer Zeit habe ich mal einen Ersthelferkurs bei jemand von Ihnen absolviert. Ich weiß nicht, wie das heute noch in Ihre Organisation reinpasst. Ist das laufendes Geschäft oder wie?
Ja, das nutzen wir erstmal für den Einsatzdienst. Wir haben natürlich ein großes Portfolio. Wir haben Kindertagesstätten. Wir haben den Hausruf Einsatzdienst, den wir haben, die Erste-Hilfe-Ausbildung, Notfalltraining in Arztpraxen. Also eingeweihte Mühldienst, Pflegedienst, ja, also ein großes Portfolio, was wir bieten.
Weitere Nachfragen sehe ich nicht, dann wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Wir können damit in der Sitzung vorfahren. Schriftliche Mitteilungen gibt es nicht, aber wir sind schon die mündliche Mitteilung angekündigt worden. Herr Dr. Vollmer, bitte.
Ja, ich kann mitteilen, dass wir morgen die Stadtwache eröffnen werden im Rahmen eines Pressegesprächs. Die Stadtwache hat ja Hohenweg 31a den Zweck unserer Präsenz als ZPG, als zentraler Ordnungsdienst in dem etwas problematischen Bereich des Hohenwegs und der Kolonnaden zu erhöhen, um insbesondere das Alkoholkonsumverbot zu flankieren mit Vollzugskräften, die in problematischen Situationen eben vor Ort sind und gucken können, wie man die Situation auch mit Hilfe der Polizei insbesondere bereinigen kann. Das wird morgen geschehen und ja, diese Eröffnung wird begleitet in einer Pressemitteilung und einer Mitteilung zum Ausschuss.
Herr Meister, bitte. Genau, einmal kurz Bericht zum Sachstand Fortschreitung Feuerwehrbedarfsplan. Da hatte ich ja schon mehrfach darüber berichtet, dass es bei unserem Gutachter erhebliche Personalwechsel gab. Wir haben inzwischen mit dem dritten Team, was uns jetzt dort betreuen wird, Gespräche geführt. Wir haben die ersten Gespräche über die Einsatzkräfteverfügbarkeitsanalyse stattfinden lassen. Derzeit findet die Risikobewertung des Stadtgebietes statt und die Auswertung der Einsatzzahlen. Also es geht dort langsam voran.
Vielen Dank für die mündliche Mitteilung. Ich habe eine Frage, nein, eher eine Bitte. Es ist ja eine Neufassung bzw. eine Fortschreibung. Und gibt es die Möglichkeit, dass wir zur nächsten Sitzung vom alten Feuerwehrbedarfsplan mal so eine Art Abarbeitungsstand haben? Also den haben wir uns gemeinsam Ihnen als Arbeitsauftrag an die Hand gegeben. Und da wäre es ganz gut, wenn wir einfach mal erfahren könnten, welches so die, wie die Abarbeitungsstände der Projekte von da sind. Danke. Weitere mündliche Mitteilungen sehe ich nicht. Dann können wir zum Tagesordnungspunkt 4 kommen. Und zu diesem Tagesordnungspunkt begrüße ich ganz herzlich Frau Stülter von der Ärztlichen Direktion unseres städtischen Klinikums und Herrn Bodenwieg als Leiter der Polizeiinspektion. Ich will auch gleich mal das Privileg des ersten Wortes mir aneignen, da das nun doch ein sehr bemerkenswertes Projekt ist. ich persönlich und auch meine Fraktion sowie auch doch relativ viele andere haben im Vorfeld der ursprünglichen Beschlussfassung große Bedenken geäußert. Und es gibt dann auch so ein paar Momente, wo man froh ist, dass sich diese Bedenken gar nicht zugetroffen sind. Wir haben hier einen Zwischenbericht im letzten Jahr schon gehört. Jetzt der Abschlussbericht mit der Bitte, dem Vorschlag, das Ganze in den Regelbetrieb zu überführen. Und von daher will ich an der Stelle sagen, wir sind froh und glücklich, dass sich alle Bedenken zerstreut haben und dass es dieses Projekt, so wie es hier auch steht, ein Erfolg ist, so wie es auch alle Beteiligten ja, hier aufgeschrieben haben, dazu beigetragen haben. Von daher die Frage in die Runde, gibt es Wortbeiträge? Also mach jetzt.
Ich hätte einige Fragen an unterschiedliche Stellen. Das finde ich auch ganz gut, dass Herr Bodendieck da ist. Ich könnte vielleicht gleich auf die erste Frage antworten. Der Bericht sagt ja unter anderem, dass in 91% der Fälle kein Rettungsdienst mehr gerufen wird. Die Polizeikräfte vor Ort entscheiden, intoxikiert, können Sie sagen. 9% aber doch. Und uns hat ein Mitarbeiter eines Rettungsdienstes berichtet, dass alle in Gewahrsam genommenen Intoxikierten erkennungsdienstlich behandelt werden. Meine Frage ist, ob das zutrifft. Sie schütteln mit dem Kopf, dann kann ich mir die zweite Frage schon stellen.
Also wenn es so wäre, würde ich es auch sagen. Nein, weil die Rechtsgrundlage gar nicht gegeben ist. Ne? Also wir wüssten jetzt nicht, warum wir jemanden in die behandeln sollten, der bei uns im Polizeigewahrsam eingeliefert wird. Nein, 100% nein.
Okay, ja, da würde ich mich freuen, wenn wir das protokollieren könnten, denn
gerne.
Sozusagen können wir uns dann auch gerne auf Sie berufen.
Genau.
Die zweite Frage bezieht sich auf die Ärzte. In der Beschlussvorlage heißt es, die Anwesenheit des AIPP-Arztes, der Ärztin, führte darüber hinaus dazu, dass 108 Mal kein Arzt oder Rettungsmittel gerufen werden musste. Es wird hier also unterschieden zwischen einem AIPP-Arzt und einem Arzt. In der Frage der BIPs-Fraktion, die Antwort ist ja eben gerade gekommen, wird dazu kurz was gesagt. Ich habe es mir auch angestrichen. Ich meine, dass das besondere Ärzte sind. Ich weiß jetzt nicht, für die irgendwelche Teilzeitbeschäftigungssachen nicht gelten. Warum die Ärztin im Gewahrsam sind selbstständige Honorarkräfte, unterliegen also nicht dem Arbeitszeitgesetz. So, und da ist die Frage, warum die Unterscheidung und dann vor allen Dingen auch, Sie hatten in der, also die Verwaltung in diesem Fall, hatten in der ersten Mitteilung, glaube ich in der 2-3 Monaten, als das lief, mitgeteilt, Probleme bereitet indes die Bereitstellung des ärztlichen Personals. Also die Frage, ob sich diese Probleme gelöst haben, ob sich die Bereitstellung ärztlicher Personals nicht mehr als schwierig erachtet und wo der Unterschied ist zwischen diesen AIPP-Ärzten und Ärzten.
Gut, also ich glaube, besser heißt es Fälle, weil es geht darum, dass wir ja bestimmte Personen dem Projekt zuordnen, weil sie intoxikiert sind. Und es sind ja im Gewahrsam noch weitere Personen. Und auch dort kann eine medizinische Betreuung notwendig werden. Und bisher war es dann meistens so, da kann Herr Bodendieck sicherlich auch nochmal was zu sagen, dass dann ein Arzt oder ein Rettungsmittel gerufen werden musste, um diesen im Gewahrsam befindlichen Menschen ärztlich betreuen zu können. Durch die Anwesenheit an diesen Tagen des Projektes fällt das halt weg und den Menschen kann halt schneller ärztliche Hilfe zukommen lassen werden. Also das ist eigentlich nur die Unterscheidung zwischen der Personengruppe, die wir klar dem Projekt zuordnen. In der Nacht kommen so und so viele Patienten intoxikiert und trotzdem sind im Gewahrsam ja noch andere, die eben auch in irgendeiner Form Probleme entwickeln können. Und für beide Gruppen, das haben wir von Anfang an festgelegt, ist der Arzt, die Ärztin im Gewahrsam zuständig. Also diese Gruppen werden unterschieden. Zu der anderen Frage Bereitstellung von Ärzten muss man sagen, also auch unsere Ärzte hatten ähnlich wie Sie am Anfang
Bedenken an dem Projekt teilzunehmen. Es gab tatsächlich große Schwierigkeiten, am Anfang Ärzte oder Ärztin zu gewinnen. Ich habe im Klinikum alles Mögliche probiert, informiert, wie auch immer. Es war schwierig. Und dann, als es losging, hat sich halt rumgesprochen, wie gut die Zusammenarbeit mit der Polizei, mit den Gewahrsamsmitarbeitern läuft. Und inzwischen ist es so, dass es völlig unproblematisch ist, Mitarbeiterinnen zu gewinnen. Und die, die auch da sind, haben auch jetzt schon gefragt, ob sie eben auch weiter für das Gewahrsam tätig sein können. Also von daher ist, hat sich die Zusammenarbeit, glaube ich, da als Motivationspunkt einfach dargestellt.
Zum Schluss, also ich gehe jetzt richtig davon aus, eine Bestätigung, wenn das im Regelbetrieb überführt wird. Regelbetrieb heißt 7 Tage die Woche, 24. Nein? Also es bleibt bei den Zeiträumen, die wir festgelegt haben, sozusagen das, was als Spitzenzeiten okay. Und dann die allerletzte Frage. Es ist hier von einer Person die Rede, bei der eine Reanimation erforderlich war. Und ich lese das so, dass sich im Zuge der Reanimation dann herausgestellt hat, dass sie nicht zu dem AIPP-Personenkreis gehörte. Wie kann man sich das vorstellen? Haben da Einsatzkräfte der Polizei vor Ort festgestellt, passt in das Schema, und am Ende stellte sich raus, doch nicht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Der Fall ist ja medial aufbereitet worden. Und ich zitiere mal den ersten Staatsanwalt Wolters hier aus Braunschweig. Und das sagt eigentlich schon alles, warum diese Person, über die Sie momentan sprechen, dort nicht in dieses AIPP muss, da reinpasst. Die Gewahrsamnahme beruhte auf dem unkooperativen und aggressiven Verhalten des 38-Jährigen gegenüber der Polizei, weshalb er zur Vermeidung weiterer Straftaten in Verhütungsgewahrsam genommen wurde. Wir nehmen ja aus unterschiedlichen Gründen Menschen in Gewahrsam.
Das heißt, habe ich gehört, ja.
Das ist der Grund, Verhütungsgewahrsam. So, und dann ist unten erkannt worden, dass er gesundheitlich Probleme bekommt und muss reanimiert werden. Das hat die Ärztin geleistet, die quasi unten vor Ort war.
Danke.
Frau Lenschko.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Also erstmal vielen lieben Dank für den Bericht. Es ist ein außerordentlich spannendes Thema, welches, so wie Herr Köster ganz richtig gesagt hat zu Beginn, bei Start des Pilotprojekts durchaus kontrovers diskutiert wurde. Auch ich gehörte zu den kritischeren Stimmen damals, und vielleicht jetzt im Gegensatz zu Herrn Köster sind meine Bedenken noch nicht zu 100% zerstreut worden. Und zwar finde ich es grundsätzlich sehr unglücklich, und das war auch schon damals vor drei Jahre schon her, so dass diese Vorlage, dass dieses Projekt ausschließlich im Feuerwehrausschuss oder jetzt im Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ordnung verhandelt wird und nicht im AFSG, wo es meiner Meinung nach durchaus auch hingehört, weil es eben um Gesundheit geht, weil es um auf den Gesundheitsschutz von Menschen geht und weil es durchaus auch darum geht, dass manche Bevölkerungsgruppen in solchen Situationen vulnerabler sind als andere. Und ich finde, das ist eine Perspektive, die man einnehmen muss. Das muss man auch offen und ehrlich diskutieren, wenn man Vertrauen schaffen möchte für ein solches Projekt. Das ist jetzt hier gerade auch schon angeklungen in den Fragen von Herrn Mittelfeld. Und ich glaube, das sind Fragen, die sich viele stellen, die sich mit diesem Projekt befassen oder die zum ersten Mal davon hören. Mir ist sehr bewusst, dass dass die Person, über die wir gerade gesprochen haben, nicht im Rahmen dieses Projekts sozusagen oder im Rahmen dieses Verfahrens in Polizeigewahrsam genommen wurde. Das ist mir sehr bewusst. Aber wir müssen ja sehen, wie kommt es in der breiten Bevölkerung sozusagen an. Und da ist es unglaublich schwierig, das zu differenzieren, so detailliert, wie wir das jetzt machen oder wie es vielleicht auch die Staatsanwaltschaft richtigerweise macht. Deswegen finde ich es ausgesprochen schade und empfinde das wirklich als Versäumnis, dass wir jetzt diese Mitteilung nicht im AFC oder vielleicht noch in einem anderen Rahmen besprechen und dabei vor allen Dingen auch die Perspektive von, ich sage mal, von den Betroffenen in Häkchen oder von Verbänden, die Betroffenen gewissermaßen repräsentieren, mitbekommen. Ja? Weil Intoxikation in diesem Zusammenhang steht Drogenabhängigkeit, in diesem Zusammenhang steht Alkoholabhängigkeit. Das sind bestimmte Personengruppen. Für die haben wir ja auch Organisationen beauftragt, die mit diesen Personengruppen zusammenarbeiten. Und das ist eben nicht nur die Polizei und das ist nicht nur das Klinikum, sondern das sind auch, ich sag mal, andere Player. Und da vermisse ich wirklich auch in diesem Bericht, dass die mal gefragt werden, wie ist das eigentlich bei euch angekommen? Habt ihr irgendeine Form von Feedback, von eurem Klientel sozusagen bekommen? Wie erleben Sie dieses Projekt? Und gibt es da vielleicht irgendwelche Konsequenzen sozusagen, die uns jetzt so erst einmal nicht bewusst sind? Weil der Bericht, das will ja überhaupt nicht in Frage stellen, aber der liest sich jetzt erstmal sehr, sehr Kosten-Nutzen orientiert und spiegelt eben die Perspektive der Polizei und des Klinikums wider. Und das hat seine Berechtigung, aber ich meine eben, das sind nicht die einzigen Perspektiven und das fehlt nicht mehr. Ist es noch irgendwie möglich, im weiteren Beratungslauf das mit einzuspielen, das nachzuholen oder ähnliches?
Direkte Frage an die Verwaltung, Herr Esser, Stadtrat Geiger.
Ja. Also vielleicht bis zum bisherigen. Wir haben nochmal nachgeschaut, wir hatten alle bisherigen Gremienläufe zu diesem Thema, ursprünglich Verschiebung, Zwischenbericht, das ist immer in dieser Abfolge gelaufen, AFKO, VA, Rat. Und bei dem Zwischenbericht, der noch gar nicht so lange her ist, gab es auch hier keine sozusagen Notwendigkeit von irgendjemandem, das näher zu diskutieren. Und bei uns sind auch keinerlei Probleme von irgendwo angekommen. So gesehen gab es jetzt auch für uns keinen Anlass zu sagen, die Sache muss in den AFSG. Wenn die Sache jetzt in den AFSG gehen würde, im Sinne von, das muss vor der Beschlussfassung passieren, dann würden wir eine Unterbrechung des Projektes hervorrufen, von der wir wirklich dezidiert abraten, denn wenn so ein organisatorischer Zusammenhang, wo Leute regelmäßig zu Diensten eingeteilt werden, wenn so etwas unterbrochen wird und auch nur für einige Wochen, dann sorgt das für verschiedene Probleme. Das würden wir nicht empfehlen. Wenn der Wunsch besteht, dass man im AFSG mal über dieses Thema redet, dann hat ja jedes Ratsmitglied nach der Geschäftsordnung, auch jedes Mitglied des AFSG, die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne, dass dieses Thema am AFSG anhand dieses Abschlussberichtes beispielsweise behandelt wird. Das wäre meine Anregung, dass man davon Gebrauch macht, aber nicht um den Preis einer Verschiebung jetzt dieses Gremienlaufes, sondern im Nachgang. Und dann könnten ja etwaige Probleme, die bei uns nicht angekommen sind, gegebenenfalls vorgetragen werden oder erörtert werden.
Vielen Dank für die Ausführung. Vor allen Dingen, ich habe jetzt beim Aufruf der Tagesordnung einfach mal vorgeschlagen, Ihre Anfrage damit reinzunehmen und habe die jetzt einfach übergangen durch meine halbwegs klugen Bemerkung. Also wenn Sie Ihre Anfrage vielleicht noch, wenn Sie einbringen wollen oder vielleicht Sie die Antworten gelesen haben,
ich möchte mich auch thematisch auf alle Fälle dem anschließen, was Frau Janischko eben gesagt hat, finde ich auch sehr wichtig und ich finde auch, das fehlt mir und vielleicht kann man es tatsächlich im Nachgang irgendwie noch heilen. Aber in dem Zusammenhang möchte ich dann auch auf unsere Anfrage zu sprechen kommen. Und da hat es ja tatsächlich einen Todesfall gegeben, wenn auch nicht in der Ausnüchterungszelle, aber anschließend im Krankenhaus. Und dann noch eine Person, also eine farbige Person ist getroffen. Und wir sind schon der Meinung, dass dieser Fall auch erstmal geklärt werden muss und vielleicht offenbart sich da ja auch in dieser ganzen Aufarbeitung irgendwelche Schwachstellen in diesem ganzen Projekt. Vielleicht ist da irgendwas nicht rechtzeitig entdeckt worden. Vielleicht wäre dieser Mann tatsächlich eher im Krankenhaus besser aufgehoben gewesen. Und ja, also das finden wir eigentlich schon, dass das erstmal aufgeklärt werden muss. Woran ist er überhaupt gestorben? Das weiß man jetzt nach einem halben Jahr immer noch nicht. Und womöglich hat das damit irgendeinen Zusammenhang.
Herr Meinschauer, bitte.
Ja, also da nochmal ganz deutlich machen, ich weiß nicht, wer jetzt nicht im Boden die vorgreifen, aber dieser Mann wäre auch ohne dieses Pilotprojekt in Gewahrsam gelandet, weil er eben nicht zur Ausnüchterung da war, sondern weil er gewaltsam gegen Polizeikräfte vorgegangen ist. Und man muss eher umgekehrt den Schluss ziehen. Er hat letztendlich nicht erfolgreich, aber er hat davon profitiert, dass im Gewahrsam eine Ärztin vor Ort war, die direkt dort mit der Reanimation beginnen konnte. Sonst wäre er vielleicht, das ist eine Spekulation, im Gewahrsam schon gestorben. Aber also das müssen wir sauber trennen. Also es ist eben kein Klient, Patient, auch immer, der über dieses Projekt Auslieferung im Polizeigewahrsam ist, Gewahrsam eingeliefert wurde.
Dazu mal ganz kurz, er ist ja als Täter festgenommen worden. Es wurde ja gemutmaßt, dass er mit Pfefferspray gesprüht hat, und es stellte sich ja im Nachhinein raus, dass er Opfer dieser Pfefferspray-Attacke war.
Darf ich da antworten?
Ja.
Da zitiere ich nochmal den ersten Staatsanwalt Wolters. Die Gewahrsamnahme sei nach derzeitiger Einschätzung völlig in Ordnung gewesen. Sie ist sogar richterlich bestätigt worden. Auch da gehen wir auf Nummer sicher, und von daher ist das, glaube ich, Aussagekraft genug.
Habe ich jetzt mal Zeitung? Ein anderes Sammeln, aber das, ja, aber das sind sicherlich jetzt die Entscheidungen von vor einem halben Jahr.
Nee, das ist aktuell, 22.05.23. Und Sie haben natürlich recht, es finden ja weitere Untersuchungen statt, toxikologischer und neuropathologischer Untersuchungen, und die bleibt abzuwarten. Aber das, was definitiv feststeht, dass die Todesursache nicht an eine Gewalteinwirkung war. Und von daher ist das, was Herr Malchow sagt, 100% Fakt.
Herr Dichter, bitte, und Herr Sommerfeld dann im Anschluss auch noch.
Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Stöter und Herr Bodenlieg, erstmal vielen Dank auch für die Ergänzung zu der Thematik. Und wir kennen ja dieses Thema nun wirklich sehr lange und haben uns natürlich auch am Anfang mit dieser Thematik sehr deutlich auseinandergesetzt, mit allen Kontroversen, die wir diskutiert haben. Und wir haben ja dann auch gesagt, okay, wir fahren das in Abfolgen. Das heißt, wir kriegen auch eine Berichterstattung dazu, wie das eigentlich passt. Passt Feuerwehr und Polizei zusammen? Passt Polizei und Feuerwehr zusammen? Ich muss sagen, diejenigen, die mir berichtet haben aus diesem Kreis, haben gesagt, das klappt sehr gut, ne, weil es in Gegenseitigkeit auch eine Sicherheit gibt für beide Fälle. Für einen, der randaliert, und für den anderen, der krank ist oder halt dementsprechend in einer lebensbedrohlichen Lage ist. Ja, und die sind immer zusammen. Da ist nicht einer alleine, was sonst unter Umständen der Fall wäre, dass man einen von beiden alleine lässt. Und wir kennen das überall, dass man im Team bessere Leistung bringt, als wenn man Menschen irgendwo alleine lässt in der einen oder anderen Abfolge. Und wir haben uns auch sehr lange damit befasst und auch immer geschaut, was gibt's denn für Rückmeldungen dazu, auch wenn jetzt ein Todesfall da vorgekommen ist, der ja nun auch eindeutig untersucht worden ist, weil wir auch gesagt haben, was steckt denn eigentlich dahinter, wäre das für uns heute hier auch entscheidbar, dass man dem Projekt langfristig auch zustimmt und dann halt dementsprechend auch, wenn es noch Bedarf gibt in anderen Ausschüssen, nochmal schaut, was kann man denn noch verbessern, wie kann man denn noch beide unterstützen, wie kann man die ärztliche wie auch die polizeiliche Situation verbessern und halt dementsprechend auch mit denjenigen, die da in Gewahrsam kommen. Weil diese Randale, die stattgefunden hat, das dann hinterher in die Krankenhäuser zu verlagern, weil wir das auch diskutiert haben, und dann denjenigen, die da in der Nacht sind, die Helferinnen und Helfer dieser Situation auszusetzen, war auch nicht der richtige Weg. Ja, und das war halt diese Problemstellung, mit der wir uns auseinandergesetzt haben. Und wenn jetzt die Fachleute sagen, okay, das ist so, und jetzt keiner irgendwo sagt, zu mir sind jetzt die Leute gekommen, die Polizisten und die Ärzte, und das geht gar nicht. Und auch das Ehrenamt, was ja auch an der einen oder anderen Stelle bei diesen Fällen beteiligt ist, da hat sich keiner irgendwie negativ geäußert, sondern alle haben eher gesagt, cool, das ist ein Team, da sind beide Seiten zusammen, einmal die ärztliche wie auch die polizeiliche, und man kann das da hervorragend abarbeiten, und wir würden dieser ganzen Thematik dann auch so zustimmen. Vielen Dank.
Herr Sommerfeld, bitte.
Herr Malchow hat ja gesagt, die Person gehört nicht zu dem Personenkreis der Vorlage Nummer 4 AIPP. Trotzdem gehe ich mal davon aus, dass diese reanimierte Person, die in der Vorlage Top 4 erwähnt ist, genau die gleiche ist, weil Sie ja auch die gleiche Mitteilung vom Staatsanwalt vorgelesen haben. Und das Ganze führt dann zu der Frage, Sie sagen da ja ganz also gut, Polizei profitiert. 108 Mal musste kein Arzt gerufen werden. Ich habe ja jetzt gelernt, das geht darum, dass der AIPP-Arzt auch alle möglichen anderen behandelt, die dann von der Polizei aufgegriffen werden. Geht möglicherweise, am Ende ist diese Person ja aber trotzdem wieder im Krankenhaus gelandet und da verstorben. Und geht möglicherweise mit diesem Projekt so eine gewisse da sage ich mal, so eine Haltung einher, dass die eingesetzten Beamten dann sagen, ja, wir müssen uns jetzt erstmal weiter keine Gedanken machen im Krankenhaus oder sonst was. Wir haben ja einen Arzt vor Ort, der hat zwar nicht die entsprechenden Mittel, aber der wird schon irgendwie regeln. Kann das sein, dass sozusagen das am Ende, zumindest in diesem Fall, eine negative Entwicklung befördert haben könnte?
Also nein. Nein, weil die ja eine Rechtsgrundlage für diese Person hatten. Und die Rechtsgrundlage ist das Niedersächsische Fahrradwehrgesetz. So, und ich sage nochmal, das war das, was ich verlesen habe, der Anlass, diese Person in Gewahrsam zu nehmen. Und das, was Sie befürchten, sehe ich gar nicht. So nach dem Motto, eine laxe Haltung, da wird schon ein Arzt sein und der wird ja gucken. Darum ging es gar nicht. Darum ging es in dem Fall nicht. Es ging um das vor Ort gezeigte Verhalten. Und dass es nachher im Gewahrsam dort Weiterung genommen hat, der gesundheitliche Art, war zunächst nicht absehbar. Und das, was Herr Malchow sagt, die Ärztin, die vor Ort war, hat dann, weil sie Ärztin war, reanimiert. Aber das daraus abzuleiten, wie auch die Kollegen vor Ort quasi nicht mehr sauber arbeiten, so würde ich es mal im Volksmund bezeichnen, nein, wir sind überprüfbar. Wir sind ja überprüfbar. Und das, was ich gerade, oder was Sie angesprochen haben, der Sachverhalt, ist aktuell ein Ermittlungsverfahren. Haben wir auch geantwortet in der Fragestellung 3. Ja, das heißt, es ist ein aktuelles Ermittlungsverfahren, das von einer anderen Inspektion bearbeitet. Das ist doch gut so. Das zeigt ja, dass wir uns auch gerne überprüfen lassen. Die Überprüfung heißt auch, dass die Kollegen sich die Frage fallen lassen müssen, Rechtsgrundlage. Und zwar in jedem Fall. Also in jedem Fall, wo wir Menschen mit ins Polizeigewahrsam nehmen.
Danke.
Gerne.
Ich würde auch generell gerne mal was dazu sagen. Die Ärztin oder der Arzt, die bei der Aufnahme dabei sind, die bei der Gewahrsamnahme dabei sind, die haben ja die Verantwortung dann in dem Moment übernommen, in dem sie sagen, jawohl, dieser Patient ist fürs Gewahrsam geeignet oder nein, dieser Patient wird von uns als so krank eingeschätzt, dass wir ihn ins Krankenhaus bringen müssen. Dafür gibt es ein Aufnahmeformular und jeder Arzt unterschreibt in dem Moment, ob er ihn fürs Gewahrsam geeignet hält oder ob die gesundheitlichen Bedenken so groß sind, dass eine Betreuung im Gewahrsam nicht möglich ist. Also in dem Moment, wo der Polizei reinkommt, ist dann der Arzt dabei und muss diese Entscheidung treffen. Wir haben ja auch beschrieben, dass es immer wieder Fälle gibt, wo die Ärztin oder der Arzt sagt, das geht hier nicht und dann ein Rettungswagen gerufen wird und derjenige ins Krankenhaus gebracht wird. Auf diese Fälle sind statistisch mit erfasst.
Wie viel Zeitverzug zieht das nach sich?
Naja, der Zeitverzug ist meiner Ansicht nach eher günstig, weil in dem Moment, wo die Polizeibeamten ich mal an Ort und Stelle auf den Rettungswagen warten müssen, der Zeitraum, da haben wir auch häufig drüber diskutiert, ist in der Regel kürzer, als wenn im Gewahrsam derjenige unter ärztlicher Betreuung auf den Rettungsdienst wartet, als wenn derjenige nur erstmal auf der Straße mit den Polizeibeamten auf den Rettungsdienst wartet. Da haben wir häufig drüber geredet, weil so ist meiner Ansicht nach das Zeitfenster, in dem jemand medizinischer Betreuung zugeführt wird, deutlich kürzer.
Nochmal eine ganz kurze Frage. Ist denn dieses Projekt nur da an der Friedrich-Vogtländer-Straße? Das heißt, die Ärzte fahren nicht noch hin und her?
Nee. Da ist unser Gewahrsam.
Aus den Redebeiträgen habe ich keinen Geschäftsordnungsantrag rausgehört, sodass wir heute abstimmen und eine Empfehlung an VA und Rat abgeben können. Ich weiß quasi nochmal der Test. Kein Widerspruch. Dann hätte aber anschließend an das, was Herr Diesel und auch Herr Stadtrat Geiger gesagt haben, dann auch die Bitte, dadurch, dass es ja eben im VA und Rat noch behandelt wird, falls jetzt konkret in den Fraktionsberatungen oder man auch angesprochen wird, nochmal Fragestellungen auftauchen, die hier vielleicht nicht zur Sprache gekommen sind, aber nach dem Dafürhalten den Bereich ASG betreffen, wäre die Bitte, es über Herrn Kösters oder Herrn Malchow oder direkt Herrn Geiger dann auch nochmal an die Verwaltung zu geben, sodass das in weiteren Verfahren auch behandelt werden kann. Auch da sehe ich keinen Widerspruch. Dann, da wir gesagt haben, die Anfrage hiermit bei behandeln, darf ich formal fragen, ob es noch Nachfragen zur Anfrage 7.3 bzw. zur Beantwortung 7.3.1 gibt. Ist nicht der Fall, dann ist die Anfrage so behandelt und wir können zur Abstimmung kommen. Wie gesagt, die Empfehlung über den Tagesordnungspunkt 4, wer die Empfehlung an VA und Rat geben möchte, bitte ums Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen. Dann ist das bei einer Gegenstimme 3 Enthaltungen mit 7 Fürstimmen so empfohlen. Vielen herzlichen Dank, nicht nur für den Vortrag, sondern grundsätzlich für die Betreuung des Projektes. Frau Stöter, habe ich schon gehört, muss uns leider verlassen. Herrn Bodenlieg lassen wir so schnell nicht gehen. Wir nehmen wir in das Gewahrsam.
Ja, das bin ich gewohnt.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Ja, danke, dass Sie da waren. Dankeschön. Tschüss. Dann rufe ich auch den Tagesordnungspunkt 5, Befugnisse zur Verkehrsregelung bei gemeindlichen Veranstaltungen durch die Feuerwehr. Auch heute hier Erstbehandlung, dann VA und Rat. War ja, Sie sehen es in der Reihenfolge bzw. in der Beschriftung der Vorlage vorgesehen an, für die Sitzung am 26. April. Und da es ja da die Vorlage so lange schon da ist, gab es ja auch einige Nachfragen von der als erstes Herr Melchior, bitte.
Genau, also wir als Verwaltung wollen damit quasi die Rechtsgrundlage schaffen und was weiter legalisieren, was auch in der Vergangenheit regelmäßig schon stattgefunden hat, dass eben die Ortsfeuerwehr bei örtlichen Laternenumzügen und Festumzügen die Absicherung übernehmen. Dort gibt es jetzt im Brandschutzgesetz die Möglichkeit, dass man den Einsatzkräften eben auch die Aufgaben der Verkehrsregelung mit übertragen kann, sofern Polizeivollzugskräfte nicht rechtzeitig oder ausreichend zur Verfügung stellen, was aus unserer Erkenntnis regelmäßig der Fall ist, weil eben die Polizei auch andere Aufgaben hat. Dafür brauchen wir entsprechend einen Ratsbeschluss. Das Verfahren dazu war nochmal gefragt worden, wie ist das Verfahren? Also wer einen Umzug durchführen müsste, der quasi der Veranstalter, muss eine Sondernutzung beim Fachbereich 66 Straßenbau und Verkehr beantragen. In der Auflage steht dann drin, dass zum einen die örtliche Polizeidienststelle darüber Kenntnis bekommt und auch der Veranstalter sich mit der Polizei bezüglich der Absicherung abstimmen soll und gegebenenfalls eigene Ordner einsetzen muss. Und diese Abstimmung kann dann eben häufig so aussehen, dass die Polizei sagt, ja, wir kommen, aber wir kommen in nicht ausreichender Stärke oder vielleicht kommen sie auch gar nicht. Und dass dann eben der Veranstalter auf den Ortsbrandmeister des Ortes zugehen kann und eben bitten kann, dass die Freiwillige Feuerwehr in dem Ort entsprechend die Absicherung des Zuges übernimmt. Und damit das eben auch eine vernünftige Rechtsgrundlage hat, die Kameradinnen und Kameraden auch entsprechend über die Feuerwehrunfallkasse versichert sind, falls sie sich bei dieser Tätigkeit verletzen, wollen wir eben hier diesen Beschluss herbeiführen. Also wir wollen keine neuen Aufgaben an die Ortsfeuerwehren übertragen, sondern einfach die Aufgaben, die sie bisher schon wahrnehmen, entsprechend legalisieren.
Vielen Dank. Zwei Fragen. Das eine ist, Sie haben es gerade angesprochen, das Thema Verletzen. Wie ist das beim Thema, wenn dadurch ein Unfall passiert? Also die erste Frage, inwieweit ist es Teil der Ausbildung, dass sich damit zu befassen als freiwilliger Feuerwehrmann? Wie ist das dann mit der Haftung? Und die zweite Frage, Sie hatten das beim persönlichen Gespräch nochmal erläutert und es gibt auch keinen Grund daran zu zweifeln, wird aber da waren ja schließlich hier als Mitglied des Ausschusses haben, den Stadtbaumeister auch vielleicht um ein, zwei Sätze dazu bitten, der Einschätzung.
Ich kann anfangen, ja, gerne. Also, wie immer, wenn wir als Feuerwehr tätig werden und Schäden nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachen, dann greift der kommunale Schadensausgleich. Das wird dann auch bei dieser Tätigkeit so sein. Wir würden grundsätzlich, sind ja die Einsatzkräfte schon dazu ausgebildet, Einsatzstellen auch abzusichern. Das gehört ja auch zu unserem täglichen Portfolio. Da kann man sicherlich, wenn es dort den Bedarf gibt, nochmal Verschulungen für anbieten. Aber grundsätzlich sind es ja die Absicherung eines Umzugs ähnlich wie der Absicherung einer Einsatzstelle.
Soweit. Herr Schlenbach?
Ja, also wir haben uns auch darüber abgestimmt. Wir sind auch dafür. Also weil wir dann einfach in einem wechselregelnden Raum sind, sollte es die Ortsfeuerwehr machen. Wir haben über die öffentliche eine Veranstaltung gehabt. Als Verband ist es überhaupt kein Problem.
in der Regel, weil Sie es ja ansprachen, ist ja die gelebte Praxis, also so kenne ich es noch, fand ja auch immer in den Zwang zu erzählen damals, wie ich das erlebt habe. Erzähle jetzt auch schon gerne von früher, aber egal. War es ja so, Feuerwehr ist hingekommen und dann kam der Veranstalter und sagte, so Polizei schafft es gar nicht, ist gar nicht da. Und dann stand ja jeweilige Ortsmeisterin vor der schönen Entscheidung, entweder absagen oder dann eben das, was wir jetzt hier legalisieren. Und von daher ist das definitiv eine Weiterentwicklung und dann anscheinend auch die Motivation für das Stadtkommando. Ich habe auf der Rednerliste Herrn Bratschke, Herrn Dr. Pink, Herrn Disteheft. Herr Bratschke, bitte.
Herr Meister, Sie haben angesprochen, dass der Veranstalter dann auf den Ortsbürgermeister zukommt. Wie ist denn das dann mit der Kostenrechnung? Ich kann mich an den Fall in Geitel erinnern, der hat dann doch erheblichen Ärger verursacht. Das muss natürlich auch klargestellt sein, dass dann nicht auf einmal eine Rechnung von 500 Euro kommt für die Begleitung von einem Laternenumzug.
Ja, da es sich ja nicht um einen Einsatz nach Kosten- und Gebührensatzung oder Brandschutzgesetz handelt, sondern eben das dörfliche Leben gefördert werden soll, werden wir dann auch entsprechend keinen Einsatz im Einsatzleitsystem anlegen und damit entsteht auch keine Kosten.
Gut.
Herr Dr. Pinke.
Ich gehe mal davon aus, dass Sie selber das alles schon die Gegebenheiten abgecheckt haben. Sie schlagen das ja selber vor, das so zu machen. Sie sind auch prinzipiell dafür. Aber ein Bedenken, der mir spontan gekommen ist, ist, wenn man so Situationen hat, wo die Situation abgeladen ist und viele Leute dabei sind, die jetzt nicht so sehr respektvoll gegenüber Einsatzkräften auftreten, können Sie sich Probleme vorstellen, die daraus herkommen, dass eben die Verkehrsregelung eben nicht durch Polizisten in Uniform, sondern durch nur in Anführungsstrichen Feuerwehrleute geregelt wird? Oder haben Sie, aufgrund Ihrer Erfahrung, sind Sie der Meinung, dass das wahrscheinlich nicht zum Tragen kommt?
Ich würde auch mal in Richtung von Ingo Schönbach gucken. Also ja. Wir sind bei Absicherung von Umzügen keine Übergriffe auf Einsatzkräfte oder Ähnliches bekannt.
Genau, also das Wichtige ist ja hier, einer der Hauptbestandteile, dass die Ortsfeuerwehr selber entscheiden kann, ob sie die Absicherung übernimmt oder nicht. Und ich glaube nicht, dass eine Ortsfeuerwehr eine Absicherung bei einer politischen Demonstration übernehmen soll. Das oder in den Sportvereinen gab es bislang keine Angriffe auf Einsatzkräfte. Das ist auch von Kindern nicht zu erwarten.
Herr Dr. Pinke beantwortet?
Ja, nicht so ganz. Also an solche Einsätze denke ich nicht, aber so hektische Situationen, was weiß ich, viele Leute in so einer Situation, wo viel Alkohol im Spiel ist und keine Kinder und keine
Das kommt ja jetzt lachen und so.
Wenn Sie sagen, Sie haben da keine Bedenken, dann würde ich sagen, dass Sie
das ist
ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe so einige Fragen, weil das Thema ist ja nicht unbekannt. Es wird ja auch oftmals unterstützt bei vielen Themen, auch von den freiwilligen Feuerwehren. Was für mich absolut wichtig ist, ist, wie gehen wir eigentlich in die Kommunikation mit der Bevölkerung? Dass Feuerwehrkameradinnen und Kameraden hier jetzt eine besondere Aufgabe haben und dementsprechend ja auch Vollzug ausüben dürfen, indem sie halt Autos anweisen, wie sie zu fahren haben, wenn sie an einem Umzug oder halt auch gerade in der Dunkelheit Martinsumzüge mit kleinen Kindern betreuen müssen. Dazu würde ich auch gleichzeitig empfehlen, dass man auch überlegt, wie ist denn eigentlich das Schulungskonzept derjenigen, die das ausüben müssen. Ich will das auch bitte alles so mit dem Protokoll haben, dass wir das dann auch festhalten können, dass das dann auch durchgeführt wird, weil ich weiß, dass immer, wenn es ein Problem gibt, ist dann halt der Weg sehr weit und wenn ich dann zum Beispiel aufschreibe, Nummer sowieso ist so und so gefahren, geht dann die Polizei diesen Fall auch nach, ja, dass der dann auch dementsprechend gemaßregelt wird, weil er halt an so einem Umzug mit Höchstgeschwindigkeit vorbeigefahren ist oder halt den Anweisungen nicht gefolgt ist. Ne? Weil das ist ja immer die Thematik. Wenn ich eine Anweisung gebe, dass derjenige, den ich da sage, er soll das und das tun, dem nicht folgt. Und dass das noch nicht vorgekommen ist, dass bei Umzügen Autofahrer trotzdem einfach vorbeifahren. Auch im Beisein der Polizei kommt das vor. Wäre halt da auch wichtig für diejenigen, die das dann durchführen, wie ist denn dann auch der Meldeweg, um dann zu sagen, okay, was passiert denn da? Wir wollen kein Strafmandat, aber wir müssen irgendwo eine Möglichkeit haben, das dann auch zu melden. Und die Thematik ist, wie soll denn dann auch der Austausch, wir haben ja gerade zwischen dem ärztlichen und dem polizeilichen Austausch geredet, stattfinden? Gibt es dann einmal im Jahr ein Treffen oder in kürzeren Abständen, damit man das auch Stück für Stück begleitet, diesen Weg dann auch vernünftig zu gestalten? Weil ich habe große und gute Erfahrungen gemacht, als es Schlägereien auf Osterfeuern gegeben hat. Da hat die Polizei auch reagiert. Man hat alle Ortsfeuerwehren zusammengeholt. Man hat erläutert, was sind denn Rechte und Pflichten, und danach konnte dann jeder agieren. Das steht nicht in dieser Vorlage und auch in dem Konzept, dass das zumindest dort aufgenommen wird und dann auch dementsprechend nochmal kontrolliert wird. Und diese Information an die Bevölkerung muss man überlegen, wie macht man die auch flächendeckend und nachhaltig, dass das dann stattfindet. Und eine letzte Frage habe ich dazu noch. Wieso gibt man dann den Ortsbrandmeistern nicht den Vollzug? Ja, weil sie ja, das gibt es in anderen Gemeinden, dass man das auch überträgt an die Ortsbrandmeister, was man auch gleichzeitig nutzen kann in dem Moment, wo halt eine Tür verschlossen ist, um sich Zugang zu verschaffen, wenn es dahinter brennt oder ähnliche Dinge. So müssen zum Beispiel freiwillige Kameradinnen und Kameraden so lange warten, bis jemand kommt, der Vollzug ausüben kann. Das ist in 99% der Fällen die Berufsfeuerwehr. Wir kennen die Meldewege, die wir haben. Von Einsatzstrecken, bis man dann da ist, vergeht eine ganze Zeit, und da kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle hier auch nochmal überlegen, was macht man eigentlich mit der Thematik. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich habe 4 Fragen, Punkte, Kommunikation, Schulungskonzept, Ausschuss, Polizei und Säure und die Frage des Vollzugs. Dann mache ich noch nichts, dann kann ich da gleich die Haken dran machen. Sie haben das Wort.
Wollen Sie
nicht? Doch.
Ja, bin ich auch. Also, ich denke, ich komme mal von der Bogen. Also, eine Schulung müssen wir gucken, welche Preise wir schulen. Vielen Dank für die Zusage, und wir werden auch abstimmen, wie Meldewege bei Verstößen sind. Also, das würden wir, und Kommunikation werden wir gucken, wie wir das geschickt kommunizieren. Und Vollzug, Ausbaumeister ist nochmal ein anderes Thema, werden wir aber auch prüfen. Okay. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht, sodass wir die Empfehlung an VA und Rat geben können. Wer der Vorlage zustimmen möchte, bitte ums Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall, dann haben wir das einstimmig so empfohlen. Tagesordnungspunkt 6, Park- und Grünanlagensatzung der Stadt Braunschweig. Eine Verwaltungsvorlage und jetzt vorliegend ein Änderungsantrag der Gruppe Die Fraktion BS. Federführend das Dezernat 8, deshalb ja auch morgen die Behandlung im Ausschuss Umwelt und Grünflächen. Hier ebenfalls die Vorberatung für uns das Dezernat von Herrn Dr. Vollmann. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Vorsitzender. Ihnen liegt vor, der Entwurf einer Park- und Grünflächensatzung, so wie wir uns als Verwaltung hier erarbeitet haben. Das Ganze geht zurück auf einen Auftrag des Rates aus dem Jahr 2018. Da hat der Rat gesagt, wir stellen vielfältige Nutzungskonflikte in unseren städtischen Parks und Grünanlagen fest. Es geht um Probleme im Zusammenhang mit Vermüllung, Geräusch und Geruchsbelästigung. Und wir haben jetzt den Entwurf vorgelegt, bei dem wir glauben, dass wir die Probleme, soweit sie aufgetreten sind, künftig besser in den Griff kriegen wollen. Es sind nicht alles neue Regelungen, zum Teil finden sie sich auch schon in unserer allgemeinen Gefahrenverordnung, oder wie sie heißt, na, aktuelle Name fällt mir gerade nicht ein. Die politische Diskussion hat sich ja sehr kapriziert auf die Regelung des Musikabspielverbots ab 22 Uhr, § 3 Absatz 3 Buchstabe M. Hier geht es einfach darum, für den ZOG und für die Polizei eine bessere Handhabe zu kriegen, um Fälle der Belästigung der Anwohner durch zu laute Musikgestaltung effektiv entgegenzutreten. Aktuell haben wir den 117 OBIG als diejenige Vorschrift, auf deren Grundlage wir agieren können. Das ist eine Vorschrift, die mit unbestimmten Rechtsbegriffen durchsetzt ist und eben dazu führt, dass man im Streitfall als vollziehende Verwaltung schlecht bestehen kann, sodass wir feststellen, und das hat der Rat damals ja auch mehrheitlich festgestellt, wir haben hier eine Schlagseite hin beim Lärmschutz. Ich will das nochmal ganz grundsätzlich sagen. Wir wollen weder, wie eine Kritikerin so nett schrieb, das Nachtleben Braunschweigs dem von Bad Harzburg angleichen. Das ist nicht unsere Absicht, sondern wir stellen vielmehr fest, dass insbesondere durch den technischen Siegeszug von Bluetooth-Boxen in allen Großstädten Deutschlands die Situation aufgetreten ist, dass sich Anwohnerinnen und Anwohner, egal welcher sozialen Schicht angehörig, egal ob im Heidberg, im Inselwall oder im östlichen Ringgebiet, sich ein Stück weit zu sehr dem Lärm ausgesetzt fühlen und dass wir da sozusagen die Freiheitsräume ein Stück weit neu zuschneiden müssen, um einen vernünftigen Interessenausgleich herbeizuführen. Es ist nicht so, dass wir als Verwaltung hier vorhaben, die Jugend aus dem Park zu vertreiben. Im Gegenteil, der Park steht im Sommer und zu allen Jahreszeiten rund um die Uhr allen Bevölkerungsschichten zur Verfügung. Das wollen wir so, das gehört zu einem attraktiven Stadtleben dazu. Aber es geht eben auch darum, die Fälle, die massiv störend sind, wo es nach meiner Meinung auch keine zwei Meinungen geben kann, besser in den Griff zu kriegen. Und das ist unsere Absicht, mit klar vollziehbaren Regeln, die anknüpfen eben an Uhrzeiten und an bestimmte Verhaltensweisen, die dann eben verboten werden, die aber mit einer Ermessensvorschrift verbunden werden, sodass die Polizei oder der ZOD immer noch sagen können, hier ist eine geringe Störung, eine gar nicht ins Gewicht fallende Störung, sodass wir hier von einem Platzverweis oder von einem konkreten Verbot absehen oder von einem Bußgeld oder von einer Beschlagnahme. Ich denke, wir müssen hier einfach ein gewisses Vertrauen auch in den ZOD und in die Polizei haben, um zu gucken, dass wir den Lärmschutz an dieser Stelle noch besser gewährleisten können. Vielleicht lasse ich an dieser Stelle.
In der Einleitung hatte ich darauf hingewiesen, dass ein Änderungsantrag der Gruppe die Fraktion DS vorliegt, sodass ich dann nochmal zunächst das Wort zur Änderung des Änderungsantrages gebe.
Ja, ein bisschen flapsig. In den letzten Jahrhunderten war ein Leben in Braunschweig auch ohne Park- und Grünanlagensetzung möglich. Zwar schwierig, aber möglich. Ging gerade so. Und man muss auch sagen, auch der CDU-Antrag, der 5 Jahre alte vor 5 Jahren, wenn man ihn schon bemüht, sollte man ihn vielleicht auch in Gänze bemühen, weil beim CDU-Antrag vor 5 Jahren war meines Erachtens, wenn ich mir das noch richtig in Erinnerung habe, vom zusätzlichen Personal beim ZOD die Rede. Den haben wir zurückgezogen. Er hat gesagt, den haben wir zurückgezogen.
Nein, den Punkt, das war der erste Punkt, der wurde in der Ratssitzung zurückgezogen durch den damaligen stellvertretenden Ratsvorsitzenden Edelmann. Dadurch war der Antrag mehrheitsfähig.
Also das, was real was kosten würde und was tatsächlich vielleicht Verbesserung, wurde zurückgezogen. Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Dankeschön. Gut, also jetzt wie auch immer, gut, dann blieb das nur übrig. Dann bleibt der Verwaltung auch nichts anderes übrig, wenn sie das umsetzen will. Also es ist, wie es ist. Die Park- und Grünanlagensatzung liegt vor, wurde einmal verschoben. Zwischendurch gab es ja die Infoveranstaltung. Ich habe mir berichten lassen, dass diejenigen, die daran teilgenommen haben, damit gerechnet haben, dass das Ganze nicht vor der Sommerpause in die Ratsgremien kommt und auch von der Verwaltung massiv verändert wird. Also die Vorlagennummer ist eine andere, das habe ich gesehen. Welche anderen Veränderungen da groß sind, konnte ich bis jetzt nicht entdecken. Und insofern ist das Ganze für uns schwierig, ja nicht nur für uns, wie man an der Debatte aussieht, aber da, wie gesagt, das Ganze nun mal auf dem Tisch liegt, wollen wir nicht bestreiten, dass es auch an diesem Punkt wie an allen anderen Punkten ja auch Nutzungskonflikte in der Stadt gibt, unterschiedliche Interessen, sozusagen, die beide ihre Berechtigung haben und man jetzt wieder gucken muss, wie kommt man jetzt zu einem guten Ergebnis. Und da halten wir es eben nicht für ein gutes Ergebnis, dass sämtliche Parks und Grünanlagen über einen Kamm geschert werden, weder von der Größe noch von der Lage noch von den tatsächlichen Problemen sind sie tatsächlich identisch, sondern das, was da stattfindet, ist höchst unterschiedlich. Dem sollte man Rechnung tragen also dezentral vorgehen. Man sollte Rechnung tragen, dass eben auch Jugendliche das Recht haben, auch mal irgendwo ein bisschen lauter zu sein. Und so zugebaut ist Braunschweig nur auch wieder nicht. Das muss ja nicht gerade der Mittellandkanal an der Hansestraße sein, aber es gibt sicherlich auch Flächen, wo Jugendliche gut sie erreichen können, wo es auch mal länger lauter sein könnte. Jedenfalls das Interesse dieser Gruppen gar nicht zu berücksichtigen, halten wir für nicht richtig. Und wenn wir diese Satzung dann beschlossen haben, dann greifen wir den gestrichenen Punkt der CDU wieder auf. Wir schreiben in diesem Fall aber nicht die Personalstellen vom ZOD, sondern uns erscheinen Streetworkerinnen da die geeigneteren, dass wir sozusagen dann auch von der Stadt selber, dass wir ein paar Euro dazu steuern, wenn wir eine vernünftige Satzung beschließen, die zum einen umsetzen und gleichzeitig auch dafür sorgen, dass Nutzungskonflikte durch die neue Satzung entschärft werden. Das ist das, was wir vorschlagen.
Ja, also es gibt ja derzeit einen erheblichen Widerstand, sagten Sie ja auch schon, von den Jugendlichen und auch von der jungen Generation allgemein in verschiedenen Gruppen und Verbänden, in denen sich eben Jugendliche zusammengeschlossen haben. Und am Montag hat es ja auch eine große Demonstration gegeben, eine Kundgebung mit mehreren hundert Personen. Und ich finde schon, dass man sich hier irgendwie noch eine andere Lösung, die Interessen dieser Gruppen eben berücksichtigt, ausdenken muss. Und ich finde, es ist echt ein Vor-den-Kopf-Stoßen der Jugendlichen, wenn man sagt, ab 22 Uhr ist da Schluss, da kann überhaupt gar keine Musik mehr gemacht werden, egal in welchem Bereich des Parkes. Es müssen, denke ich, die Interessen aller Gruppen berücksichtigt werden, auch die der Jugendlichen. Und Herr Vollmann, Sie sagen, naja, man muss ja auch nicht immer dann gleich so mit der großen Keule kommen, aber das ist dann immer eine Kannbestimmung. Ja, ne? In dieser Satzung steht erstmal ab 22 Uhr ist Schluss und das hängt dann immer hängt davon ab, wie die Polizei, die dann nun gerade jetzt kontrolliert drauf ist oder das Ordnungsamt, ob denen das jetzt passt, ob das vielleicht migrantische Gruppen sind oder so. Es hängt davon immer ab und ich finde, das kann es nicht sein. Es muss anders geregelt werden.
Herr Fahling, ich will jetzt mal ganz kurz ins Wort fallen. Bei dieser Unterstellung, Polizei wie auch ZOD würden unterschiedlich vorgehen, wenn es migrantische oder nicht migrantische Gruppierungen sind, ist nicht angemessen. Ich will hier nicht den Verwaltungsmenschen hier vorgreifen. Ich weise das hier aber entschieden zurück. Und halte es, wie gesagt, für unangemessen, diese Äußerung hier zu tätigen.
Na, dazu möchte ich gerne sagen, das kommt jetzt überhaupt gar nicht von mir. Ich habe es gerade gesagt, aber ich spreche auch mit migrantischen Gruppen und mit People of Color und die haben eben diesen Eindruck. Das ist nicht mein Eindruck, ich kann den Eindruck ja nicht haben, ich bin eine weiße Frau. Aber die haben diesen Eindruck schon. Und deswegen finde ich, ist es auch ein Grund, dass in dieser Satzung, es muss irgendwie geregelt werden. Es kann nicht sein, ab 22 Uhr ist Schluss und dann hängt es so ein bisschen ab von der Situation, ob man das jetzt durchsetzt oder nicht.
Was ist denn Ihr Vorschlag?
Also ich würde dem, was der Herr Sommerfeld hier eben vorgeschlagen hat, das würde ich einen guten Kompromiss finden.
Das ist gar nicht zu regeln. Das ist gar nicht zu regeln,
stimmt. Frau Jalischko.
Auch wir sehen den Verwaltungsentwurf durchaus kritisch. Es gab ja bereits eine Runde, wo ein Dialog zwischen Politik und Verwaltung gestartet wurde zu dieser Vorlage. Und da wurde ja schon verschiedene Art und Weisen Kritik und auch Nachfragen gestellt, einige Dinge wurden konkretisiert. Grundsätzlich erstmal finde ich es gut, dass es jetzt eine überarbeitete Vorlage von der Verwaltung gab. Auch wenn ich sagen muss, dass ich etwas enttäuscht war von der Tiefe der Überarbeitungen sozusagen. Also ich glaube, das Einzige, was ich gefunden habe, abgesehen von der Drucksachennummer natürlich, ist, dass die Öffnungszeiten für die Kinderspielplätze angepasst wurden. Genau. Ich glaube, 20 Uhr auf 22 Uhr, das ist schon mal eine schöne Sache. Das nehmen wir erfreut zur Kenntnis. Ja, man muss ja auch die positiven Dinge immer mal wieder hervorheben. Aber tatsächlich eine Sache, die, glaube ich, auch die vielen jungen Menschen Montag bei der Kundgebung, bei der Demonstration klargemacht haben, ist, dass nach wie vor der Entwurf den Eindruck erweckt, dass hier dass das Abend sich hier aufhalten, das Musik hören und ja, auch das Feiern in Parks tatsächlich empfindlich reduziert werden soll. Dass wir uns hier in einem unglaublich komplizierten Spannungsfeld aus Lärmschutz auf der einen Seite oder auch Umwelt- und Naturschutz, vielleicht noch als dritte Achse sozusagen, und dem Recht auf Zusammensein und fröhlich sein sozusagen befinden, das ist uns auch bewusst. Ja? Und dass das immer eine Abwägung ist. Dass es hier nicht die eine klare Antwort, dass das sein und das andere ist unwichtig gibt. Das ist mir auch bewusst. Für mich oder für uns ist jetzt aber der vorgeschlagene Entwurf und da insbesondere eben dieser Punkt 3M, also mit dem nach 22 Uhr darf überhaupt gar kein Tonwiedergabegerät mehr abgespielt werden, zu weitgehend. Ja? Und wir glauben, dass es da noch ein besseres Maß und eine bessere Mitte geben muss, sozusagen, um den beschriebenen Bedürfnissen besser gerecht zu werden, weil dass wir das leisten wollen, dass wir das auch leisten müssen als Großstadt, das ist, glaube ich, unbestritten. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass gerade bei den jungen Menschen auch wirklich aufgrund der Corona-Pandemie und aufgrund der in diesem Zusammenhang geltenden Einschränkungen ein Stückchen Vertrauen in diesem Bereich verloren gegangen ist. Ich weiß, ne, Herr Vollmann, Sie werden jetzt sagen, das waren andere Bedingungen, da gab es andere Anweisungen, auch von anderen Stellen, das weiß ich alles. Aber nochmal, hier ist auch ein bisschen wie bei der Vorlage vorhin, es geht um Vertrauen, es geht um Stimmung in der Bevölkerung, ja, weil die betrifft es schlussendlich, weil das sind diejenigen, die sich in den Parks aufhalten und das sind diejenigen, die schlussendlich durch diese Satzung eben reglementiert werden oder eben auch nicht reglementiert werden. Deswegen finde ich, darf man das nicht unter den Tisch fallen lassen und dem müssen wir auch gerecht werden.
Herr Dr. Vollmann, dann habe ich mich selbst auf die Rednerliste gesetzt und Frau Hahn dann.
Wir lassen hier auch gar nichts unter den Tisch fallen. Ich habe ja gesagt, es geht um einen vernünftigen Interessenausgleich zwischen denen, die die Parks nutzen, unter anderem die Jugend und den Anwohnerinnen und Anwohnern, die sich in ihrer Nachtruhe gebracht sehen. Und wir ergreifen da weder Partei für die eine Gruppe noch für die andere. Versuchen, einen vernünftigen Interessenausgleich herzustellen. Und das ist ein Vorschlag der Verwaltung, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern das ist das, wozu wir stehen. Und es ist ganz einfach. Die Verwaltung hat einen Vorschlag gemacht und die Politik muss entscheiden. Und da wünschen wir jetzt auch, dass es dann im Rat Gespräche gibt zwischen den Fraktionen. Wir stehen als Verwaltung förderlich an der Seite und begleiten das gerne. Aber wir haben eben an 22 Uhr als Uhrzeit angeknüpft, weil das in Deutschland der Beginn der allgemeinen Nachtruhe ist, so wie er im Bundesemissionsschutzgesetz Ausdruck gefunden hat und wie er in der Rechtsprechung ausgebildet worden ist in vielfältigen Urteilen. Damit sage ich nicht, dass 22 Uhr zwingend ist. Man kann auch sagen 23 Uhr, man kann auch sagen 23.30 Uhr. Man kann auch differenzieren nach Freitag, Samstag oder Sporttag vorm Feiertag. Nur wenn es differenzierend ist, ist schon wieder kompliziert. Ne, man kann sich vieles vorstellen. Was aus meiner Sicht nicht empfehlenswert wäre, zu differenzieren nach Heidbergsee hier und Inselwall da, das würde Braunschweig in die Satire-Sendung bringen. Da bin ich mir ganz sicher, weil das kein Mensch diskutieren könnte und geradewegs ins Chaos führen würde. Wenn du sagst, wie sagen wir, dass die Jugend sozusagen gerade die von der Corona-Pandemie sehr stark betroffenen Jahrgänge verunsichert sind durch die Lockdown-Regelungen und ähnliche Kontaktbeschränkungen, dann glaube ich das gerne, aber dann müssen wir daran arbeiten. Und da erwarte ich dann auch von der Politik, dass sie erklärt, wie solche Regelungen wirken und wie ihr Mechanismus sind. Und dass ein Verbot, vollzogen wird im Zusammenhang mit einer Ermessensregelung, nicht starr dazu führt, dass jedes Mal mit allen Sanktionen, die die Ordnung zur Verfügung stellt, auf die Betroffenen in Anführungszeichen geschossen wird. Das ist im Straßenverkehr nicht so und das ist in allen Bereichen des Ordnungswidrigkeitenrechts so. Da betreten wir kein Neuland. Und auch um das auch nochmal klar zu sagen, es ist nicht so, dass wir uns hier auf einen Braunschweiger Sonderweg begeben, sondern wir arbeiten mit Regeln, die in anderen Großstädten gerade eingeführt werden oder vor ein, zwei Jahren eingeführt worden sind, weil, und da bin ich bei Udo Sommerfeld, die Bluetooth-Boxen eben vor 10, 20, 50 und 100 Jahren noch nicht existiert haben. Und da hatten wir jetzt Probleme.
Da gab es die Feldtrommeln.
Ja. Ja, man kann das Ganze folkloristisch sehen. Aber man darf eben auch nicht verkennen, dass diese Debatte eine gewisse Asymmetrie hat. Im Moment wird diskutiert von der Jugend. Und die Wohnbevölkerung sozusagen ist ein Stück weit ruhig und passiv, weil sie davon ausgeht, dass die Ordnung so, wie wir sie der Braunschweiger Zeitung insbesondere vorgestellt haben, kommen wird. Wenn sozusagen die Regelung des § 3 Absatz 3m völlig entfällt, wenn wir eine umgekehrte Debatte erleben. Und da kann ich nur sagen, dann drehen wir uns um und sehen das Problem von der anderen Seite. Und ich sage, wir müssen das Problem von beiden Seiten sehen. Und nochmal, ein Vorschlag, kein Muss.
Vielen Dank für die Erläuterung und gerade in den vorangegangenen Punkten haben wir ja gehört, dass wir Regeln eben für die Fälle brauchen, wo es nicht nach dem Status quo geht, damit man eben zum einen eine Handlungsgrundlage, aber auch eine Rechtfertigungsgrundlage hat. Herr Bodendieck.
Ja, Sie haben mich ja hier gehalten.
aus polizeilicher Sicht. Ich beschreibe eine laue Sommernacht in Braunschweig. Die Kollegen fahren teilweise von Ruhestörung zu Ruhestörung. Das erwähne ich deswegen ganz besonders, um die Sorgen zu nehmen, dass wir, wenn diese Satzung käme, nichts Besseres mehr zu tun hätten, als in Grünanlagen uns zu tummeln und dort dieses Verbot zu bewachen. Das ist mitnichten so. Die Braunschweiger Polizei hat viel zu tun und das ist ein Aufgabenfeld, was in diesen Sommernächten teilweise als unangenehm empfunden wird, so das vorweggeschaltet. Die Braunschweiger Polizei freut sich jedenfalls über eine belebte Stadt. Das betrifft auch Jugendliche, die irgendwo Musik hören. Und es ist natürlich so, dass das Leben immer ein Kompromiss ist. Aber so wie jetzt auch aktuell leisten die Kolleginnen und Kollegen eine tolle Arbeit, weil sie nämlich differenziert vorgehen, verhältnismäßig vorgehen und so weiter. Und das, was Herr Dr. Pollmann gesagt hat, wird auch weiterhin der Fall sein. Und ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, wie ich in den Wald reinrufe, so schallt es heraus. Und es gibt tolle, junge Menschen, die von uns gestärkt werden, auch vor Ort, dreht bitte leiser und dann ist gut. Denn ich sage nochmal, wir haben alles andere vor, als jetzt Grünanlagen zu bestreiten. Das ist ein notwendiges Übel, so würde ich es gerne formulieren. Tun Sie es mal an, fahren Sie mal in den Prinzenpark, wenn der krachenvoll ist, zur Nachtzeit. Das ist unangenehm, zum Teil. So, und von daher möchte ich nur die Sorge nehmen, die vielleicht auch da ist, dass wir ab sofort die Streifenwagenbesatzung ausschwärmen lassen in Grünanlagen, um diese Satzung zu bewahren. Darum geht es gar nicht. Ne? Also von daher, ich kann aber auch den Anwohner verstehen, der sich bei der Polizei uns meldet, des Nächtens und sagt, hier, kommen Sie, hören Sie es an. Das ist die andere Seite der Medaille und die kommt mir manchmal zu kurz, aber ich sage nochmal, es geht nicht darum, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, sondern so wie jetzt auch, differenziert abgestuft, das Gespräch zu suchen und daran auch die Maßnahmen abzustimmen. Danke. Wir haben zu danken, weil es, glaube ich, nochmal ein wichtiger Impuls für diese Diskussion war, zumindest für mich. Und ich hatte ja angekündigt, dass ich mich selber auf die Rednerliste gesetzt habe. Für die CDU-Fraktion darf ich erklären, dass wir heute abstimmungsbereit werden und auch sehr gerne der Vorlage zustimmen können, weil es nämlich genau dieses differenzierte Vorgehen ist, das angesprochen wurde. Und nicht nur, weil es unser Antrag aus 2018 war. In der Tat ist ja auch der 2018er Antrag dadurch entstanden, dass sich zu dem Zeitpunkt doch deutlich die Beschwerden gehäuft haben. Und das, was wir auch bei der schon genannten Informationsveranstaltung gehört haben, ist ja die Aussage, dass Verwaltungen auch dann in den vergangenen Jahren zur Ehrlichkeit gehört, das kann ich Ihnen jetzt nicht ersparen, dass der 2018er Antrag, der hieß, dass bis zum Jahr Ende 2018 die Satzung erarbeitet werden sollte.
Das war ja noch ganz
offen. Genau. Das hat nicht ganz geklappt, aber die Verwaltung hat ja auch in den vergangenen Jahren bei neuen Beschwerden immer gesagt, Leute, wir erarbeiten gerade die Park- und Grünanlagensatzung und wir schaffen da dann eben auch eine Rechtslage, die sicherstellt, dass wir dann bei konkreten und in dem Fall auch krassen Verstößen dann eine Möglichkeit haben, einzuschreiten.
was ich ein bisschen befremdlich finde, und deshalb finde ich es sehr gut, dass Herr Sommerfeld das seinerseits angesprochen hat. In der Tat, der andere Teil des Antrages sah ja auch eine personelle Stärkung des Zentralen Ordnungsdienstes vor, weil ja auch klar ist, die Uhrzeiten, über die wir hier reden, da hat der ZOD in der Regel schon längst die Arbeit eingestellt und es ist alleinig die Aufgabe der Polizei. Und da haben wir nun auch an den vorangegangenen Punkten schon gehört, dass sie sich nicht darüber beklagen können, dass sie zu wenig andere Aufgaben haben. Und deshalb bin ich persönlich auch sehr dankbar, Herr Bodenlieb, dass Sie das eben nochmal ausgeführt haben, wie jetzt Ihre Arbeit aussieht und wie sie dann auch nach Beschluss einer solchen PGS aussehen würde. Und von daher auch da nochmal ein großes Dankeschön an Herrn Sommerfeld, dass Sie den Reflex, den der damalige Fraktionsvorsitzende der Grünen, Holger Heditschke, und der damalige und auch heutige Fraktionsvorsitzende der SPD, Herr Bratmann, dann nämlich aufgekommen sind, die dann Streetworker gefordert haben. Wir haben in den mündlichen Mitteilungen über die Stadtwache gehört. Das war 2016 ein Punkt, den wir angesprochen haben. Der Reflex war Streetworker. Die haben jetzt so einen Erfolg eingeschlagen, dass wir temporäres Alkohol- und temporäres Glasflaschenverbot haben, die Stadtwache da eingerichtet haben. Also, wenn es darum geht, bevor es dann heißt, der CDU will doch immer an Stellen sparen, falls da Stellen für Streetworker geschaffen wurden, die können wir gerne umwidmen für den ZOD, um die dann zu stärken, um dann auch nach 22 Uhr dann rauszugehen. Was ich persönlich sehr schade finde, ist, dass in manchen Punkten, und ich fand das sehr eindrucksvoll, Herr Dr. Pollmann wie auch Herr Bodenlieb haben davon gesprochen, dass ein Interessenausgleich hergestellt werden soll. Und das ist doch in manchen Wortbeiträgen zwar gesagt wurde, es sollen hier unterschiedliche Interessen von Jungen und im Zweifel Älteren dann oder dann in dem Bereich Wohnenden, sollen gegeneinander ausgespielt werden. Mein Eindruck ist, dass durch solche Redebeiträge dieser Eindruck erst entsteht, weil das nämlich definitiv nicht der Fall ist. Und bei dem will ich es belassen mit der klaren Ansage, wir stimmen zu und fahren. Sie haben das Wort.
Ja, danke, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Also manchmal bei dieser Diskussion habe ich wieder das Gefühl, dass die Menschheit tatsächlich irgendwo falsch abgebogen ist. Natürlich sind da Interessenkonflikte, aber wir haben ja momentan, aber es hört sich auch so an, als ob es hier ein Recht auf Lärm gibt, was auch nicht sein kann. Also bei uns im östlichen Ringgebiet ist es auch nicht so, dass man da nun riesige Gruppen hört, die dann riesig Musik machen. Was das Schlimme ist, ist aber auch der Weg nach Hause, der leider Gottes dann auch unter Zuhilfenahme selbiger Musik und dann noch im leichten Gegröle dann auch noch anfängt. Und wir müssen umfallen von sich vor jedem Restaurant, vor jeder Kneipe muss man rein, dann kann man das auch im Park eigentlich auch machen. Das Schlimme ist doch, und das ist doch gar nicht schlimm, man darf ja in den Park bleiben. Man kann auch so lange in den Park bleiben. Also früher, ich sag auch in verdammt vielen Parks früher rum. Und ich habe meine Bierflasche aber immer ordentlich wieder mit rausgenommen. Und wir haben uns, man sollte es nicht glauben, einfach unterhalten. Also geht ja auch. Ich kann mir das, wenn man dann manchmal vorbeigeht, ich weiß auch gar nicht, was dann da die Leute dann dazu sagen, sagst du diese Musik? Naja, sowas Schönes finde ich da nicht. Und ich finde, das Problem, was wir hier haben, ist, dass einzelne Gruppen einfach diese Rücksichtnahme nicht haben und dann da andere drunter leiden müssen. Was ist denn im Änderungsantrag, wenn ich jetzt schon, wenn ich so lese, von wegen, man könnte sich ja dezentralisieren oder da was ausweisen. Das ist doch, wo ist denn dann die Spontanität? Wir können doch heutzutage nicht alles regeln. Man muss sich doch einfach auch mal tatsächlich in den Park setzen können. Man muss doch nicht sagen, hier, liebe Jugendliche, fahrt dann, keine Ahnung, wohin auch immer. Ja, Hansestraße wäre vielleicht ganz gut, da stört man keinen. Aber das kann ja auch nicht die Weisheit letzter Schluss sein. Also ich finde, ich kann, bin mittlerweile scheint auch alt und spießig geworden, aber ich höre es ja selber, wie Gruppen wirklich grölend nach Hause kommen, und da hat man ja auch manchmal kein gutes Gefühl. Es ist ja selten, dass man jetzt wirklich selber noch alleine im Park ist. Aber dass wir jetzt halt über die Uhrzeit nochmal diskutieren können, das finde ich schon, aber ich finde auch nicht, dass jetzt die Jugendlichen nun glauben müssen, dass ihnen alles verboten wird, und wenn man Herrn Bodenlieb und Herrn Pollmann glaubt, dann auch weiß, dass die Polizei nicht permanent einfach nur durch den Prinzenpark kurft. Also das kann es gar nicht sein, und ich finde, deswegen kann man vielleicht nochmal über die Uhrzeit diskutieren, aber ja, danke.
Ich habe auf der Rednerliste Frau Jalischko, Herrn Würz, Herrn Sommerfeld und Dr. Klinke. Frau Jalischko, bitte.
Also es wurde, also ein Aspekt, auf den immer wieder zurückgestellt wird, ist natürlich das Augenmaß, ja, mit dem man agiert werden soll, und dass immer etwas Augenmaß mit drin ist, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Gleichzeitig finde ich es jetzt aber aus politischer
Perspektive nicht richtig, alleinig darauf zu vertrauen und zu sagen, naja, es wird ja mit Augenmaß gehandelt und dann werden die Fälle, die als weniger gravierend eingestuft werden, bestimmt freundlicher behandelt als diejenigen, die gravierender sind oder so. Schlussendlich sind wir als Politik, als Rat der Stadt Braunschweig verantwortlich für das, was wir beschließen. Und wir beschließen ein Papier, ein Dokument, da steht etwas drin, schwarz auf weiß. Und dazu müssen wir stehen können. Also zumindest diejenigen, die am Ende ihre Zustimmung sozusagen dazu geben. So, und das ist das, was für mich zählt und nicht die Frage, mit wie viel Luft sozusagen wird das am Ende umgesetzt, weil politisch verantwortlich bin ich am Ende auch für die Fälle, wo ich dann vielleicht sagen würde, na gut, hier wurde vielleicht das Augenmaß nicht so angewendet, wie ich persönlich es gerne hätte. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig, sich argumentativ darauf zurückzuziehen. Ich glaube, wir sollten oder wir müssen vielmehr eine Lösung finden, die dann auch eine gewisse Gleichbehandlung mit sich bringt und diejenigen, die im öffentlichen Raum ihre Freizeit verbringen, nicht schlechter stellt als diejenigen, die im privaten Raum ihre Freizeit verbringen. Und das sehe ich durchaus an ein, zwei Stellen in dem jetzigen Entwurf. Ich würde das jetzt an dieser Stelle ein bisschen abkürzen wollen und auch beantragen wollen, dass wir diese Vorlage passieren lassen, die Zeit zu nutzen, um einen Änderungsantrag zu entwickeln. Ich glaube, das ist in meinen Redebeiträgen deutlich geworden, dass wir Änderungsbedarf sehen.
Direkt dazu Herr Dr. Vollmann und, Moment, nachher Dr. Pinke sind Herr Diesterf und Herr Grafstedt auch noch dazu gekommen, hier auf der Rednerliste. Herr
Dr. Dafür ziehe ich zurück.
Gut, nur ganz kurz direkt dazu, aufgrund der Satzung der ZOD oder die Polizei überziehen und unverhältnismäßige Entscheidungen treffen, dann gilt das, was Herr Bodendienst vorhin in einem anderen Zusammenhang gesagt hat, das unterliegen der gerichtlichen Überprüfung. Wir leben in einem Rechtsstaat, das soll man nicht außer Acht lassen. Na, und wenn du sagst, es geht um politische Verantwortlichkeit, ja, aber die kollidierenden Belange, da gibt es eben die eine Seite und die andere Seite.
Herr Wurz.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben ja vorhin gehört, dass die Polizei, auch noch nicht, aber vor der Polizei jetzt schon viel unterwegs ist in den Parks. Zukünftig auch nicht mehr unterwegs sein wird und will vermutlich, dass man differenziert vorgeht. Wir haben auch gehört, dass es schon über die allgemeine Nachtruhe, die bundesweit gilt, auch einige oder zahlreiche Urteile gibt und dass da garantiert kein Recht auf Lärm verbrieft drin ist. Mich würde mal interessieren, vor dem Hintergrund, dass nun manche nicht so toll und so nett sind und man ein zweites und ein drittes Mal zu denen fahren muss und die auffordern muss und dann sicherlich auch was im Rahmen der Differenzierung was passieren muss, was denjenigen auch keinen großen Spaß macht. Eigentlich nur die Frage, fehlt Ihnen jetzt noch die Rechtsgrundlage? Sie waren ja sicherlich vorher auch auf der Rechtsgrundlage dann aktiv, Ihre Straßenbeamten, und haben da eingegriffen oder nicht eingegriffen nach Ermessen und nach Abwägung. Ist das jetzt eine zusätzliche Rechtsgrundlage, die Ihnen noch fehlt? Oder wenn Sie schon selber sagen, wir arbeiten eigentlich so wie bisher auch in Zukunft weiter, braucht es die Satzung als politische Schlussfrage.
Also Dr. Vollmann hat ja vorhin den 117 Urik genannt. Und diese Rechtsgrundlage ist hinreichend unbestimmt in Einzelheiten. Und von daher ist es tatsächlich so, dass wir uns freuen, wenn wir denn vor Ort feststellen, dass Menschen erkennen lassen, dass sie, ich sage mal, sich bewusst über das, was Polizei oder ZOD dort durchsetzen möchte, hinwegsetzt, dann ist das natürlich für uns handhabbarer. So würde ich es mal formulieren. Und also das ist die Antwort darauf. Aber ich sage nochmal, die Kollegen werden vor Ort gucken, nicht nach Augenmaß, sondern verhältnismäßig, so heißt es bei uns, weil Augenmaß ja auch irgendwie unbestimmt klingt, sondern nach Verhältnismäßigkeitsaspekten. Wie ist das Ganze darstellt. Ja? Herr Dr. Klinke, bitte.
Ich würde gerne nochmal die Frage in Richtung Verwaltung richten. Inwieweit es, wenn jetzt die Satzung in Kraft tritt, schon eine Planung gibt, wie weit sich Einsatzkräfte des ZOD zum Beispiel an den Brennpunkten bewegen werden, um auch sowas wie Entlastungseffekte für die Polizei zu erzielen. Also wenn Herr Bundig verständlicherweise sagt, Ihre Leute sind damit beschäftigt, abends, wenn normalerweise die Feierzeit losgeht, praktisch die Grünflächen zu bestreifen, dann würde man natürlich gerne was anderes tun, was ich auch gut verstehen kann. Haben wir denn durch die Satzung oder durch die im Hintergrund laufende Planung der Verwaltung auch die Gewähr dafür, dass es tatsächlich so einen Entlastungseffekt gibt. Also gibt es zum Beispiel jetzt konkret eine Planung in der Verwaltung, die sagt, zu den und den Zeiten, wo ich annehmen kann, da wird es rund gehen, würde ich jetzt zum Beispiel ZOD-Kräfte in die Hotspots schicken, mit der Bitte entsprechend tätig zu werden.
Das kann vielleicht Herr Köhler gleich noch genauer sagen, aber wir haben generell schon die Situation, dass der ZOD in den Parks und Grünanlagen unterwegs ist. Es gibt eine Streife, die bis 22 Uhr im Einsatz ist. Das ist aber allerdings dann gerade sozusagen vor der zeitlichen Grenze, die wir hier anpeilen. Das heißt, es läuft ganz natürlich darauf hinaus, dass die Polizei sozusagen die Aufgabe hat, die Satzung oder diese eine Regel, wenn die denn bekommen sollte, durchzusetzen. Wir haben aber noch keine konkreten Planungen, jetzt den ZOD über das bisherige Maß hinaus in Hotspots zu schicken. Aber es, aktuell ist der ZOD ja auch schon unterwegs und unterstützt die Polizei.
Gut. Ja, alles gut. Wollen Sie ergänzen oder vertreten?
No.
Gut. Ist das damit beantwortet, Herr Flink?
Ja.
Gut. Herr Distelt, bitte.
Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Passieren können wir erstmal sehr gut leben. Was mich immer so ein bisschen irritiert, dass wir versuchen, anderen Berufsgruppen vorzubeschreiben, wie sie ihren Job machen sollen. Dafür haben sie eine Ausbildung gemacht, dafür haben sie eine Prüfung gemacht, da sind sie auch qualifiziert und müssen das dementsprechend so umsetzen, wie es geschrieben steht. Das, glaube ich, sollten wir uns alle immer selber spiegeln, weil das, glaube ich, auch wichtig ist hier in dem Prozess. Nicht, dass man irgendwie anfängt zu stigmatisieren, dass die Polizei keinen guten Job macht oder halt auch andere, die da den Störenfriede spielen, immer nur in Schutz genommen werden. Und unsere Bevölkerung hat natürlich auch ein Recht zu wissen, wie sind denn eigentlich die Regeln und wie können wir denn bestimmte Dinge auch so regeln, dass sie praktikabel sind. Wir haben uns in unserer Fraktion sehr deutlich mit dieser Vorlage beschäftigt und wir sind eigentlich nur an zwei Punkten gestoßen. Das eine ist, dass wir gesagt haben, wir können uns auch vorstellen, dass wenn junge Leute in den Parks feiern wollen, dass man die Zeit ein bisschen ausdehnt, nicht um 22 Uhr Schluss macht, sondern sagt, okay, da kann man auch vor 24 Uhr eine Zeit finden, dass dann aber wirklich dann auch Schluss ist und dass wir uns auch durchaus vorstellen können, dass man sagt, okay, strikte Grenze ist bis Ende des Jahres und wie gehen wir denn dann eigentlich auch zukünftig gleich Anfang des nächsten Jahres mit den Erfahrungen um, die wir gemacht haben, ne, in diesem ganzen Prozess. Ich weiß auch, dass meine Kinder mich angesprochen haben, haben gesagt, Papa, du kannst doch jetzt nicht alles verbieten. Ich sage, wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet und sagt, okay, ich bin da ein bisschen ruhiger, dann werden Regeln einfach geschaffen. Das ist dafür da, um einmal der Polizei eine Handlungsgrundlage zu geben oder halt auch dem ZOD, wie auch denjenigen, die dort an der Ecke wohnen, dementsprechend auch eine Möglichkeit zu geben, da zu handeln. Und deswegen sagen wir auch, wir können da dem Passieren hier zustimmen, aber wichtig ist, dass man da wirklich dann auch einen Konsens findet, um da auch eine Probe zu haben, wie funktioniert es denn eigentlich. Dankeschön.
Bekraftet.
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mir gefällt hier ein Punkt in der Diskussion. Das ist ein durchziehender Punkt, der bei dem einen oder anderen zum Ausdruck kommt, was für Auswirkungen das Ganze haben wird in denen, die das Ganze auch dann kontrollieren oder umsetzen müssen. Wenn wir Regeln festlegen, dann haben wir halt irgendeinen Punkt, ob das um 22 oder 23.30 Uhr oder 22.15 Uhr ist, ist völlig egal. Wir werden eine Zeit festlegen in dieser Ordnung und die steht dann da. Wir befinden uns aber im Ordnungswidrigkeitenrecht. Ordnungswidrigkeit kann man verfolgen, muss man aber nicht. Darüber sollte sich jeder vielleicht mal Gedanken machen und vielleicht auch mal den letzten Satz in § 14 lesen. Heißt es, die Ordnungswidrigkeit kann gebußt werden. Sie muss es nicht. Und wenn der ZOD den einen oder anderen anspricht, weil es vielleicht zu laut ist, ist die Grundlage, dass die Ordnung, ist die Verfolgungsmöglichkeit, die OWI. Das schwächste Maß der OWI ist eine Verwarnung. Und später erst was anderes, was dann bis zu 5.000 Euro geht. Und was mir in dieser Diskussion überhaupt nicht gefällt, ist, dass wir von vornherein denjenigen, die kontrollieren sollen und das umsetzen sollen, von dem einen oder anderen unterstellt werden, sie würden ihre Möglichkeiten zu differenzieren nicht ausschöpfen. Das halte ich für ein extremes Misstrauen gegenüber denen, die beim ZOD arbeiten oder bei der Polizei sitzen. Und das, denke ich mal, darf sich hier nicht durchziehen. Und das kommt bei dem einen oder anderen Redebeitrag ein bisschen aus. Da sollte sich jeder nochmal Gedanken machen, ob er dieses Misstrauen von vornherein immer so zum Ausdruck bringen ist.
Herr Watschke.
In der Diskussion kommt jetzt immer die Verschiebung der Zeiten. Wenn wir jetzt 23 Uhr oder 23.30 Uhr da reinschreiben, dann suggerieren wir den Menschen, die Emissionen verursachen, sie dürfen es. Und dann kommt die Polizei und sagt, nee, 22 Uhr, Nachtruhe, Schluss. Da sagen die, nee, also in der Verordnung steht 23.30 Uhr, habe ich gelesen. Was machen denn dann die Einsatzkräfte? Also das halte ich für ganz, groß.
Weil das darf man nicht vergessen, ich hatte mich selber auch nochmal draufgesetzt, wir sind ja mit dieser Park- und Grünanlagensatzung nicht sonst im luftleeren Raum, es gibt halt auch noch andere. Ordnungswidrigkeit, Sicherheit und Ordnung, alles, was damit dazu spielt, die auch Einfluss mit haben. Und von daher ist der Hinweis von Herrn Praschke ja vollkommen richtig. Ich habe, beziehungsweise musste mich selber draufsetzen, weil ich mir zwar Notizen gemacht habe, aber eine Sache dann doch übersehen habe. Ich war, Frau Herr Lischko, bei Ihrem Wortbeitrag habe ich fasziniert zugehört, weil Sie beim Thema Uhrzeit kamen gerade, eben gerade so schön von Kompromiss sprachen. Vielleicht korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, weil doch gerade Ihre Fraktionsgeschäftsstelle war dann in den sozialen Medien davon gesprochen hat, dass Ihr Änderungsantrag auf jeden Fall die Streichung des Musikverbots beinhaltet. Das haben Sie ja nun denjenigen versprochen, deren Demonstration Sie am Montag zumindest virtuell begleitet haben. Müssen Sie denen dann vermutlich erklären, inwieweit das, was da verkündet wurde, vielleicht dann nicht mit dem zusammenhängt, was am Ende bei rauskommt, Sie haben ja von politischer Verantwortung gesprochen, die man in die eine wie in die andere Richtung haben muss. Wir haben es eben gehört, passieren lassen habe ich jetzt auch bei dem Vorschlag keinen Widerspruch gesehen, sodass ich davon ausgehe, dass wir das dann gleich so durchziehen können. Habe aber jetzt noch die Wortmeldung von Herrn Nordhahn.
Ja, abschließend vielleicht schon Dank, Herr Vorsitzender.
Das entscheidet der Wortbeitrag.
Ja, ich sage, ich habe vorangestellt, schönen Dank. Ich habe mir das mal so ein bisschen angehört, die Diskussion, also andererseits einmal ein bisschen was wurde mir vorweggenommen von Matthias schon in dem Beitrag. Das abgestufte Vorgehen, auch die Verhältnismäßigkeit, was ja also ein bisschen hier immer im Raum stand, das ist nur ein Tagesgeschäft. Und so ganz persönlich, als jemand, der seit 15 Jahren in der Innenstadtwache arbeitet, in Braunschweig, kann ich das sagen, das ist wirklich gerade an den Wochenenden das Tagesgeschäft. Und meine Bitte oder der Wunsch vielleicht an die zukünftige Diskussion, vielleicht auch gerade innerhalb der Grünen-Fraktion, vielleicht geht das Ganze auch eine Nummer kleiner. Also auch im Zusammenhang mit der Demonstration am Montag und was Sie ausgeführt haben, da schwang dann irgendwas mit Rassismus in den Parks durch die Polizei und die zu kontrollierenden Gruppen. Und dann kam noch irgendwas mit Umweltschutzaspekten rein und so weiter. Also hier geht es nun wirklich, und das Wort ist auch gefallen, um Interessenausgleich von verschiedenen Bevölkerungsgruppen, und dass dort immer natürlich der einschreitende Beamte oder die Kollegin vom ZOD immer eine Abwägung vorzieht vor Ort. Das ist wirklich, das können Sie im Rat gar nicht so punktgenau bestimmen, weil es eben keine strafrechtliche Vorschrift ist, sondern halt immer dieser Ermessensspielraum da ist und dann nach Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen entschieden wird. Das wäre nur meine Bitte, vielleicht um der Sache auch ein bisschen gerecht zu werden. Schönen Dank.
Hat geklappt, war das Schlusswort. Ich darf fragen, ob es anderslautende Auffassungen zu passieren lassen gibt. Das ist nicht der Fall, dann haben wir die Vorlage und den Änderungsantrag passieren lassen. Rufe auf den Tagesordnungspunkt Anfragen. Es liegen uns schriftliche Anfragen vor, die alle vor der Sitzung bereits durch Freischaltung im Allriss beantwortet wurden, sodass ich die aufrufen würde und nachfragen würde, ob es noch Nachfragebedarf oder Erläuterungsbedarf gibt. Sachstandsstellung eines Katastrophenkonzepts für die Stadt Braunschweig ist für die Fraktionen.
Also sie ist ja sehr spärlich beantwortet worden. Uns würde es freuen, mal wirklich inhaltlich zu wissen, wie es vorangeht. Wir reden um viele Themen, die da stattfinden, ob es die Leuchttürme sind oder ähnliches. Aber wir nehmen das erstmal so hin.
Dann ist die Anfrage 712 beantwortet. 72 Brotweg, Auswirkungen einer möglichen Vollsperrung auf Feuerwehr und Polizei. Herr Dr. Flinke, bitte.
Ja, danke für die Beantwortung. Ich habe aber trotzdem Nachfragen. Die Frage 1 lautete ja nicht, welche Kriterien technische Lösungen für so eine Durchfahrtmöglichkeit erfüllen sollen, sondern die Frage lautete, welche Lösungsmöglichkeiten sind denn denkbar? Aufgezählt wurden drei Beispiele, Schranke, so ähnlich wie beim bei Weihnachtsmarkt zum Beispiel, oder Busschleuse, so ähnlich wie am Madannenweg, oder auch versenkbarer Poller, so wie man es in anderen Städten vielleicht sieht.
Und davon wird jetzt nur in der Kriterienwürdigung, die das Thema Busschleuse ausgeschlossen. Leider gibt es in Ihrer Antwort keine Aussage zu den Themen Schranke oder auch versenkbarer Poller. Und meine zweite Nachfrage wäre, es wird zitiert, dass sämtliche Fahrzeugtypen eine Sperre ohne Zeitverzug durchfahren müssten, und zu sämtlichen Fahrzeugtypen wird auch zum Beispiel der 60 Tonnen Feuerwehrkran gezählt, der ist ja glaube ich ziemlich groß. Jetzt ist ja Anlass der Anfrage der Rotweg, insbesondere mit dem Brückenneubau, den die Bahn gemacht hat. Jetzt würde ich gerne mal wissen, passen eigentlich sämtliche Einsatzfahrzeuge, die hier in der Antwort zitieren, wirklich unter diese Brücke auch durch, oder ist das nicht nur, ist das vielleicht nur eine theoretische Frage? Also konkrete Frage, den großen 60 Tonnen Kran, ich habe ihn jetzt nicht vor Augen, aber so ein Ding ist ja bestimmt voluminös und die Brücke ist ziemlich eng und extra nicht erweitert worden, würde der da theoretisch überhaupt durchpassen? Das wäre meine zweite Nachfrage.
Also, ja. Also, ob der Kran da jetzt wirklich durch, also ich habe jetzt zwar ein Foto von der Brücke gesehen, von der Brückendurchfahrt, aber jetzt weiß ich nicht. Also, wenn da keine Beschränkung dran ist, dann hat die Durchfahrt in Höhe durch von 4 Meter und dann passt der Kran da auch durch. Also, dann passt der Kran da durch, weil sonst müsste, also der ist ja nicht größer als das, was die Straßenverkehrszulassungsordnung zulässt. Genau. Prinzipiell könnten wir uns eben versenkbare Poller oder eine automatische Schranke, die eben diese Kriterien 1 bis 5 erfüllt, könnten wir uns vorstellen.
Okay.
Dann habe ich eine Nachfrage. Jetzt dann gerade frei. Gibt es dadurch Verzögerungen? Die Straße ist frei befahrbar. Gibt es Verzögerungen?
Nein.
Da muss ich trotzdem nochmal nachfragen. Ja. Also wenn man also einen Poller einsetzt, haben alle freiwilligen Feuerwehren dann auch da einen Durchgang? Oder wie wird das dann geregelt? Also das würde ich gern genauer wissen bei so einer Aussage.
Aber haben wir doch irgendwo geschrieben, ne? Also sämtliche
müssen
auch eben alle, wo es irgendwo steht.
Steht drin in der Antwort.
Ja. Genau. Also noch ein Nachricht. 7.3 ist bereits beantwortet, 7.4 Rettungsdienst in der Stadt Braunschweig, SPD-Fraktion.
Gut, keine Fragen weiter.
7.5 Projekt Sirene, grüne Welle für Einsatzkräfte, SPD-Fraktion.
Da habe ich eine weitere Frage. Gibt es Fördermittel für die Erweiterung von digitalen Projekten für die Verbesserung der Mobilität?
Da sind wir immer dabei, versuchen Fördermittel zu bekommen. Das ist ja auch sowohl das Forschungsprojekt Sirene, wo ja wir die Grundlage gemacht haben, war ja ein über Fördermittel finanziertes Projekt. Wir haben im Moment ein Folgeprojekt, das wir eben an dem, wie ist mal Sebastian?
Gaia-X
beteiligt sind, auch da kriegen wir Fördermittel, sodass wir bisher das, was wir bisher gemacht haben, quasi für die Stadt kostenneutral, nahezu kostenneutral erreichen.
Ja.
7.6 Anerkennung langjähriger Mitgliederfrage in Frau Braunschweig, SPD-Fraktion.
Da habe ich auch eine Anfrage, also die wurde ja schon gefragt, aber ist leider nicht beantwortet. Wie viel haben in diesem Zeitraum Anspruch gehabt? Ja, also das kann man aus dem Feuerwehr-On rauslesen. Das Programm ist ja auf dem Server der Berufsfeuerwehr und da hätte ich schon genau die Antwort zu. Dankeschön. Also,
Protokoll nachgeliefert, ja. Dann mache ich noch nicht, wird zum Protokoll nachgeliefert. Das waren die schriftlichen Anfragen, gibt es mögliche Anfragen Ihrerseits? Das ist nicht der Fall, dann rufe ich auch Top 8 Präsentation besondere Einsätze, Herr Dammel.
Ja.
So, dann
sehr verehrte Damen und Herren, ich versuche es möglichst kurz zu machen, aufgrund der späten Stunde schon. aber tatsächlich haben wir seit dem letzten Ausschuss doch einige interessante Einsätze gehabt.
Das Ganze hat kurz nach der letzten Ausschusssitzung begonnen mit einem Kind, was unter der Straßenbahn, der Straße, beim Proben mit einem anderen Kind gelandet war. Wir haben daraufhin unseren Rüstzug hin entsendet und konnten dann tatsächlich sehr schnell das Kind wieder unter dem Vorderwagen befreien. Es ist dann auch erst in die Heulwedestraße verbracht worden, meines Wissens danach noch nach Hannover verlegt worden, weil es eine Amputationsverletzung hatte. Und man muss aber dazu sagen, auch das sind immer schwere Schicksalsschläge natürlich. Normalerweise gehen so Straßenbahnunfälle aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit tödlich aus tatsächlich. Und da hat es zum Glück alles so gut funktioniert, dass wir sehr schnell mit sehr vielen Kräften dann auch und dann auch der richtigen Technik, wir können uns dann mal, ich kann mich erinnern, das gab mal einen Vorfall in Berlin, wo dort man das Kind nicht richtig schnell unter der Straßenbahn hervorgekriegt hat. Danach hatten wir uns auch nochmal selbst nochmal reflektiert, unsere Technik auch nochmal hinterfragt, auch mit der DSVW. Und haben dann auch aufgrund dieser neuen Techniken auch dieses Kind auch gut darunter weggekriegt, ohne weitere Komplikationen. Dann ein anderer besonderer Einsatz, der auch selten da ist, dass wir einmal am 19.03., ich meine, das war Schodubel, müsste das gewesen sein.
Derby
war das. Ja, ich bin da nicht so lecker. Schön, dann sehe ich den Namen. Amtshilfe Polizei beim Derby, wo die Bundespolizei auch mit einer Einheit bei uns war, wir im Katastrophenschutzzentrum dort einfach auch die Unterstützung geliefert haben, um die Logistik dafür bereitzustellen und das einfach auch zu unserem Portfolio gehört, dort viele Kräfte auch verpflegen zu können, beziehungsweise unterzubringen. Dann andere Amtshilfe, für die wir auch immer gerne wieder da sind, nämlich bei der Tierrettung, beziehungsweise hier einfach noch nicht mal um den Tierrettungswille, deshalb auch eine Amtshilfe. Das ist im Endeffekt, quasi ist es nur eine Störung der öffentlichen Sicherheit, wenn das Tier so durch die Gegend läuft. Eigentlich ist es die Aufgabe der Polizei. Aber manchmal wird halt gerade für viele Tiere, viele Pferde, viele Menschen gebraucht, sodass wir dann auch gerne dazukommen, um die Pferde wieder einzufangen. Und so war es auch am 19.03. der Fall. Dann hatten wir eine Großübung, wo wir mit unserer Feuerwehrbereitschaft geübt haben, wie wir bei Hochwasserlagen einmal Sandsackverbauen machen, also sprich hier Deiche bauen, Dämme bauen. Sie sehen hier links unsere Sandsackfüllmaschine, die steht draußen im Wattenbüttel bei Alba und bei der Stadtentwässerung. Daneben sieht man mal so eine Sandsacknähmaschine, also sprich die Sandsäcke werden da links mit der Maschine befüllt und dann werden sie von unseren Einsatzkräften zugenäht und dann danach aufgebaut und natürlich auch das Abpumpen wurde da nochmal geübt mit unseren Hochleistungspumpen, die wir für diese Fälle ja vorhalten.
Vielleicht darf ich nur eine Ergänzung, weil das gerade gefragt wird. Also warum verfüllt man diese Sandsäcke erst in dem Moment, wo der Einsatzfall eintritt? Das liegt halt daran, weil der Sand, wenn das vorher vorbereitet ist, wird hart wie Beton. Das heißt, man kann es dann gar nicht mehr stapeln und richtig hinlegen.
Genau. Okay. Passiert immer wieder gerne, auch bei uns, dass mal 1000 Sandsäcke dann wieder geöffnet werden, um es wieder klein zu kriegen. Meistens kann man es aber tatsächlich nicht mehr danach zum Verbauen nutzen.
Da habe ich mal eine Frage zu. Ja. Werden ja riesige Mengen Kubikmeter an Sand gebraucht. Sind die irgendwo als Haufen gelagert und die Maschine ist ständig auch bestückt? Und wo haben Sie den Sand gelagert und wie viel Kubikmeter haben Sie da gelagert?
Also Sand ist hier ja wie Sand am Meer in der Region vorhanden. Sprich, wir haben dann vorgeplante Logistik, wo wir dann mit lokalen Kieshändlern auch schnell Sand besorgen können. Ein gewisser Teil ist natürlich auch bei der Stadtentwässerung vorgehalten, aber das reicht in der Regel nicht aus. Also sprich, wenn es zu so einer Lage kommt, geht bei uns im Stab sehr schnell dann die Logistik los, um mit LKWs dann auch neuen Sand herbeizuführen.
Okay, danke.
Und, aber wir lagern die nicht, das wäre auch nicht wirtschaftlich.
Nein, dann ist klar, wenn Sie den relativ kurz hier aus der Region kriegen.
Genau, ja. Und diese Sandsackfüllmaschine ist auch nicht bestückt, da kommt ein Lader, ein Radlader und dann wird schnell Sand reingeführt und dann funktioniert das. Ja, ein besonderer Einsatz hat sich am 15.04. ereignet, der für uns wirklich sehr besonders war, den man aber in den Medien eigentlich so gut wie nicht verfolgen konnte. Und zwar, es gab eine neonatologische Versorgung bei einer häuslichen Zwillingsgeburt. Das Besondere war, die Mutter war erst 18 Jahre alt
und sie war erst in der 26. Schwangerschaftswoche. Und diejenigen, die dort vielleicht gerade vor kurzem erst Eltern geworden sind, wissen, bis zur 20. Schwangerschaftswoche ist es absolut kritisch mit dem Überleben. Ab der 20. Schwangerschaftswoche geht es mittlerweile, dass dann auch durch die entsprechende Versorgung dort Frühgeborene ja, versorgt werden können. Allerdings hier das Besondere, es war eine spontane Geburt zu Hause und auf der Toilette. Ein Kind war tatsächlich schon in der Toilette. Die Leitstelle hat bei uns am Rettungsdienst einen Großeinsatz ausgelöst, der so aussah, 3 Rettungswagen, eine für die Mutter, 2 für die Kinder. 2 von den Rettungswagen haben noch neonatologische Teams am Klinikum in der Zeller Straße aufgenommen. Das sieht man dann hier unten. Also wird einmal so eine Inkubatortrage, im Endeffekt der Brutkasten, der klassische, ins Auto verladen. Dann kommt ein Neonatologe dazu, dann kommt eine geburtshilfliche Schwester dazu. Und das hat erstmal ein riesiger Aufwand. Auch von diesen Inkubatoren haben wir auch in Braunschweig nicht massenweise, sondern ich glaube, wir haben 3 insgesamt, ne, und davon haben wir 2 bei dem Einsatz gebraucht. Dazu kam dann noch, dass wir noch einen Gynäkologen und noch eine Hebamme zusätzlich an die Einsatzstelle gebracht haben mit unserem C-Dienst. Und dann natürlich auch der Notarzt noch vor Ort war. Also summa summarum 18 Einsatzkräfte für die Versorgung der Mutter und von den beiden Frühgeborenen. Wir haben sie auch alle 3 gut versorgt ins Krankenhaus bekommen. Leider eins der Frühgeborenen ist dann im Krankenhaus verstorben. War da, hat es dann leider nicht gereicht.
Wenn ich da ganz kurz zu ergänzen habe, also es ist eben auch nicht selbstverständlich für ein Krankenhaus Einsatz oder Mitarbeiter aus dem Krankenhaus rauszuschicken. Also wir können wir nennen es K4-Team, also ein Neonatologen und eine Kinderkrankenschwester, die müssen die vorhalten, die auch nach außerhalb fahren, weil es eine sogenannte Level-1-Klinik ist, aber schon das 2. Team und dann eben den Gynäkologen und die Hebamme, das war halt wirklich auch Organisationsbedarf im städtischen Krankenhaus, dass man die dort eben rauslösen konnte, um dann die zur Einsatzstelle zu bekommen.
Ja. Da hat unsere Leitstelle viel rumtelefoniert und dann auch irgendwann mal gesagt, ist mir jetzt egal, wir fahren Sie jetzt. Wir kommen jetzt, da steigen Sie ein und dann fahren wir los. Ja, ein Wohnhausbrand gab es in der Zeit noch in der Dresdenstraße, ein bisschen größer, man sieht es hier auch, aber im Endeffekt der klassische Wohnhausbrand ohne weitere Verletzten oder schwerwiegend Verletzten, deshalb gehe ich da auch schnell drüber weg. Einer wieder ein besonderer Einsatz, den wir auch sehr selten haben, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen. Aber es ist die klassische Katze. Die klassische Katze im Baum. Kommt wirklich seltener vor, als man es immer wieder in den Kinderbüchern sieht. Hier war es dann aber so, am 27.04., wo wir dann mit unserer Drehleiter einmal die Katze, die sich da wirklich sehr, sehr weit oben hinverirrt hat, dann da runtergeholt.
Kostet der Einsatz was oder nicht?
Wo kein Halter, wo kein, da dann auch keine Kosten. Also Kosten für uns schon, aber keine Kosten. Ja. Dann ein besonderer Einsatz wieder, der Großbrand im Abfallentsorgungszentrum Alba, Wattenbüttel, wo in der, also wir nennen es immer Sperrmüll-Vorschaltanlage, früher war es auch mal dafür gedacht, wirklich Sperrmüll oder diesen ganzen Sperrmüllverarbeitungsprozess zu Sperrmüll zu verarbeiten. Mittlerweile ist es einfach auch Müll, wo Alba das nutzt zur Lagerung und dieser Abschnitt von, ich glaube, 60 mal 20 oder 60 mal 30 Meter ist diese Halle groß, hatte dann Feuer gefangen. Ursache im Endeffekt unklar, aber man findet es mittlerweile immer häufiger, dass in Abfallentsorgungszentrum, wo auch Hausmüll verarbeitet wird, es anfängt zu brennen. Und die Vermutung geht halt auch einfach dahin, dass es Lithium-Ionen-Akkus sind, die dann irgendwann anfangen beschädigt werden und dadurch einfach dann anfangen zu brennen. Ja, als wir dann alarmiert wurden, war der Brand schon relativ weit fortentwickelt, man sieht es da, aber es ist auch ein schönes Feuer, freut sich jeder Feuer, wenn man mal wieder Feuer ausmachen zu können. Man sieht es auch mit viel Aufwand, also wir haben von weit her auch Tanklöschfahrzeuge angefordert, weil wir zwar für Alban ein sehr durchdachtes Löschwasserversorgungskonzept haben mit dem HFS, also dem Hydrant Fire System, was bei der Ostfeuerwehr Innenstadt steht, und was dann extra aufgebaut wird. Da war es dann aber so, dass es schon so weit fortentwickelt war, dass der Einsatzleiter gesagt hat, ich will jetzt hier möglichst schnell möglichst viel Wasser haben und dann viele große Löschfahrzeuge aus der Umgebung herbeigezogen hat, unter anderem auch diesen, ich glaube, 2 Flugfeldlöschfahrzeuge vom Flughafen, mit dazu geholt hat, die dann auch über ihre Werfer, man sieht es hier oben rechts, sehr schnell sehr viel Wasser abgeben können und dann ausgekriegt, im Endeffekt haben wir es dann auch über Wasserwerfer mit viel Wasser, als dann die Ortsfeuerwehr Innenstadt in Stellung gebracht hatte. Ja, Großeinsatz, viele Kräfte auch von der Freiwilligen Feuerwehr dort mit gebunden. Ich glaube, wir haben, es war abends um 23 Uhr der Einsatz ging los und wir haben bis morgens um 6 oder 7 da diesen Müll aufgelöscht.
Wir müssen ja dann auch irgendwie dafür sorgen, dass die Bevölkerung drumherum nicht gefährdet wird. Wie ist dann Ihre Vorgehensweise? Laufen Sie da mit Sensoren in der Gegend rum und stellen Sie sich da dann irgendwelche...
Also in dem Fall kann ich mir vorstellen, dass es dort nicht gemessen wurde, weil einfach ringsherum keine Bevölkerung wohnt. Also das ist Alba, Baden-Württemberg, das ist relativ weit weg. Ach, ihr habt sogar gemessen? Ja, okay, es wurde sogar gemessen. Wenn das in der Stadt passiert, dann ist das... Regulär passiert das immer. Wir haben mit dem ABC-Zug haben wir eine Messkomponente, die auch dann tatsächlich Luftproben ziehen kann, um dann, wenn eine Schadstoffbelastung vorliegt, die dann auch tatsächlich dann auch die Bevölkerung zu warnen entsprechend. Ne? Wir haben Grenzwerte dafür, das ist auch ein relativ standardisiertes Verfahren. Ich habe auch über den Deutschen Wetterdienst sich Ausbreitungsmodelle berechnen lassen, also da gibt es relativ viel. Und in dem Fall, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass tatsächlich sogar gemessen wurde, weil es im Endeffekt keine direkte Wohnbebauung im nahen Umfeld ist.
Was ist mit den belasteten Löschwässern passiert? Wie hat man die behandelt? Was ist da weiterverarbeitet
worden? Gerade in dem Objekt gibt es eine Löschwasserrückhaltung, dass also die Betriebe bei solchen belastete Stoffe verarbeitet werden, die müssen meistens Löschwasserrückhaltungen vorsehen. Das heißt, das kann unterschiedlichster Art sein, dass große Zisternen dafür benutzt werden, wo Löschwasser reinfließt. Und das Löschwasser wird danach geprobt. Dann wird eine Probe gezogen, wird geguckt, ist eine Kontamination da, sind Grenzwerte überschritten, um es in die öffentliche Kanalisation einzuleiten. Wenn nein, dann wird es in die öffentliche Kanalisation eingeleitet.
Wissen Sie, was da konkret passiert ist?
Nein, da nicht, weil das auch nicht mehr in unserer Verantwortung liegt, sondern das liegt dann tatsächlich auch in Betreiberverantwortung, der dann auch mit der Gewerbeaufsicht dann diese Proben zieht. Da sind wir als Feuerwehr nicht mehr direkt beteiligt.
Kanalisation bedeutet Mischwasserkanal, was dann letztendlich der Reinigung wieder zugeführt wird.
Genau, also nicht in einem Regenwasserkanal, wo es dann irgendwo auf
Verrückter landet, sondern...
In der Regel dann... aber auf jeden Fall immer dann, wenn die Grenzwerte nicht überschritten sind. Mhm. Also das ist auch standardisiertes Verfahren, wo dann auch Probungen stattfinden.
Aber das ist glücklicherweise in großen Decken dann aufgefangen. Ja.
Die Konzepte sind unterschiedlich. Also es gibt Konzepte, wo das Löschwasser oberirdisch einfach so, Sie können sich vorstellen, wie so Barrieren aufgebaut werden, wo sich das Löschwasser einfach sammelt, in Senken vielleicht auch, die dann aber versiegelt sind. Es gibt Konzepte, gerade in der großen Chemie.
Ja, aber konkret, wie wissen Sie, wie es da...
Bei Alba kann ich Ihnen nicht hundertprozentig sagen, wie dort das Konzept aussieht. Wir wissen nur, wo wir unsere Barrieren setzen müssen. Und wie dann das Konzept intern aussieht, da müsste man von Alba jemanden dafür machen.
Vielleicht zwei kurze Hinweise dazu. A, die Bevölkerung wurde über Nina gewarnt. Also jeder, der die Nina-App installiert hat und in dem Gebiet unterwegs war, wurde über Nina gewarnt. Und vielleicht zur Löschwasserrückhalte bei Alba. Die haben explizit ein Kanalsystem, das abgeschliefert wird und einen mobilen Deich vor der Halle wird auch mindestens einmal im Jahr geübt. Und an dem Abend war es so, dass, weil es ja auch städtische oder BS-Netz, da waren zwei Laufwagen, die haben diese Kanalisation abgesaugt und ist von dem Scare weggefahren. Also das wurde dem Abend dann noch fachgerecht entsorgt.
Okay, gut, danke schön.
Ja. Dann, kurze Zeit später, waren sie in einem anderen Abfallentsorgungszentrum, nämlich bei Zederbaum in Lehndorf. Dort nicht so groß und auch mit weniger Kräfteansatz, aber auch wieder mit einem unserer TLFs, mit dem Werfereinsatz. Dann hatten wir eine besondere Lage noch an Himmelfahrt. Dieses Jahr war es ja auch wieder ohne Corona-Beschränkungen das erste Mal wieder möglich, frei zu feiern. Das haben natürlich bei Himmelfahrt auch viele ausgenutzt und sich im Prinzenpark versammelt. Und wir haben irgendwann gemerkt in der Leitstelle, die rettungsdienstliche Belastung ist relativ hoch durch dieses Ereignis. Das ist eine Veranstaltung, wo es keinen Betreiber im Endeffekt gibt, also auch kein Sicherheitskonzept, kein Sanitätsdienst gefordert ist, sondern was im Endeffekt einfach nur eine Veranstaltung ist, wo jeder in einen Park kommen kann. Es war friedlich die ganze Zeit. Das war überhaupt nicht das Problem, sondern es war einfach nur das Problem, erhöhte Schlitzverletzung, dann vielleicht doch mal der ein oder andere, mit ein bisschen, der ein bisschen was getrunken hat, mal einen Fuß umgeknickt oder. Und da hatten wir dann die Gefahr gesehen, dass wir unseren Rettungsdienst überlasten, weil das natürlich immer eine einzelne Fahrt ist, selbst wenn es eine Schlitzverletzung ist oder wenn es ein umgeknickter Fuß ist oder. Und um dort den Rettungsdienst nicht ans Kapazitätslimit zu bringen, haben wir sich dann unser Einsatzleiter entschieden, dort einen Behandlungsplatz bei uns aus dem Massenanfall für Verletzten-Konzept aufzubauen, um sozusagen ja die erste Anlaufstelle in die Sanitätsstation zu bringen. Ist nicht die Regel, dass wir das machen, weil dafür ist der Regelrettungsdienst eigentlich nicht da. War in dem Fall dann aber die richtige Entscheidung, um den Rettungsdienst nicht an seine Kapazitätsgrenze zu bringen. Ein besonderer Einsatz, aber hat super geklappt. Wir haben gut mit der Polizei zusammengearbeitet. Es ist friedlich die ganze Zeit gelaufen. Die Stimmung war gut. Es gab auch keine Aggressivitäten irgendwie, weder gegen unsere Leute noch, ich glaube, gegen ihre auch nicht. Zumindest wurde es mir so berichtet. Ne? Vielleicht der ein oder andere im normalen Rahmen, sagen wir mal. Nicht übermäßig. Ne? Also es war nicht irgendwie nach dem Derby
normal,
in dem Zustand. Ne? Ja. Ja, und dann hatten wir in den letzten Wochen auch noch einen besonderen Einsatz am Bahnhof. Dort hat es in einem Logistiktunnel am Hauptbahnhof, hat Unrat gebrannt. Und wo wir auch mit dem Großaufgebot waren, auch mit der Freiwilligen Feuerwehr, weil dort erstmal die Problematik war, wir mussten erstmal den Brand suchen. In diesem Logistiktunnel stand viel Unrat und auch die ganze Zeit noch die Frage war, ja, ist da noch jemand drin? Also ist ein Obdachloser, der das als seine Unterkunft nutzt, dort noch irgendwo in den Gängen. Es hat sich dann zum Glück nicht bestätigt und so konnten wir dann nach 2,5 Stunden erstmal Feuer ausmelden und natürlich aber auch, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Ja, damit danke ich für die Aufmerksamkeit.
Wir haben zu danken, Herr Damm, für den ausführlichen, umfassenden Bericht. Das ist ja, wie Sie es ja immer sagen, beziehungsweise wie es auch in der Tagesordnung heißt, eben nur die besonderen Einsätze. Das Tagesgeschäft läuft alles so nebenher. Und von daher auch an der Stelle nochmal vielen Dank für diese Präsentation. Nachfragen sind ja im Rahmen der Präsentation beantwortet worden. Gibt es sonst noch irgendwas dazu? Das ist nicht der Fall, dann sind wir am Ende der Tagesordnung. Sind Sie eben nicht am Mittag oder
sind noch eine Mitteilung, die ich vorhin
vergessen habe? Okay, kein Problem, dafür sind wir ja da. Aber bevor ich dann Herrn Meichau das Wort gebe, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Frau Fazis und bei Herrn Kösters und Herrn Fahre bedanken, dass auch an dieser Stelle die Sitzungsvorbereitung wieder sehr gut war und wir unsere Sitzung hier sehr gut durchführen konnten. Herzlichen Dank dafür.
Ja, ich wollte noch einmal kurz darauf hinweisen, wir haben ja am Samstag die Bevölkerungsschutz-Leuchtturmübung in der Naumburgstraße. Da sollten Sie eigentlich alle eine Einladung zu bekommen haben. Ich freue mich, wenn ich viele von Ihnen dort begrüßen darf. Das Bevölkerungsschutz-Leuchtturmkonzept ist ja doch immer wieder auch politisch nachgefragt. Wir werden dort einen mittleren Leuchtturm zum Teil aufbauen. Wir werden einen kleinen Leuchtturm aufbauen. Wir werden 4 weitere kleine Leuchttürme simulieren. Wir werden die Führungsstelle aufbauen, also weil es uns eben bei der Übung darauf ankommt, auch die Kommunikationswege und die Entscheidungswege zu testen mit viel Aufwand. Ich glaube, wir haben insgesamt 125 Einsatzkräfte, die an der Übung beteiligt sind. Dazu kommen Mimendarsteller, die die Bevölkerung darstellen. Ich denke, wir werden eine schöne Veranstaltung bewusst in die Abendstunden, weil wir eben in die Dunkelheit rein das Ganze üben wollen, auch mit Nusspringen. Deswegen die späte Einladung.
Danke für die Info. Wie gesagt, nicht auf den Teil haben wir nicht. Gibt es auch keinen, der noch irgendwie aufzeigt und sagt, hätte was nicht auf nicht. Auch an der Stelle herzlichen Dank, Herr Bodendieck, dass Sie sich Zeit genommen haben, weil es nicht nur nach meinem dafür hätten, wahrscheinlich, ich hoffe doch für alle, es eine Bereicherung war und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, die weiteren Termine Ihnen auch schon mal zuzusagen. Dann darf ich an dieser Stelle die Sitzung schließen. Vielen herzlichen Dank. Bis bald.